Hallo und herzlich willkommen zu LuCast, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Nach der Pusher-Trilogie widmen wir uns zum bereits vierten Mal einem Film von Nicolas Winding Refn. Wir reden über Bleeder.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu LuCast, der Filmpodcast mit Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber.
Hallo.
Und Lukas Gröning, das bin ich. Ja, wir haben es jetzt wieder geschafft, uns hinzusetzen und nehmen jetzt eine Folge für euch auf. Ist nur zwei Monate her, seitdem das letzte Mal passiert ist. Aber ich weiß gar nicht, was zwischendurch so war. Es war mal Krankheit, es war mal irgendwie viel zu tun. Viel,
ja.
Alle Wässer, Ausreden.
Rücken, ja. Kopf, alles.
Richtig, alle Ausreden, die man so finden kann. Ja. Aber uns gibt's noch. Wir reden heute über, nee, das darfst du sagen, komm, über was reden wir?
Na, nachdem wir mal über, also in der letzten Folge über ein Thema gesprochen haben, das nur indirekt was mit einem Film, mit Filmen zu tun hatte, nämlich über physische Medien, haben wir jetzt mal wieder eine ganz normale, gediegene Folge über einen Film. Und das ist ein Film vom altbekannten, auch hier schon des öfteren vertretenen Regisseurs, Nicolas Winding Refn, nämlich Bleeder aus dem Jahr 1999. Den Film habe ich mir ausgesucht. Den Film habe ich mir auch mit Blick auf die letzte Folge ausgesucht. Deswegen könnte es Sinn ergeben, sowohl nach dieser Folge als auch vielleicht in Vorbereitung auf diese Folge sich mal mit unserer letzten Folge vom 24.05. Zu beschäftigen. Das könnte durchaus irgendwie eine ganz schöne Sache sein, so ein kleines Werk zu physischen Medien, die ja, das nehme ich jetzt einfach schon mal vorweg, in Bleeder vielleicht die ein oder andere Rolle spielen.
Absolut. Du hattest eben schon angedeutet, Nicolas Winding Refn spielte bei uns schon mal eine Rolle. Wir haben uns nämlich vor geraumer Zeit die Pusher-Trilogie vorgenommen und dann im Nachhinein auch noch das Remake aus dem Jahr 2012, was nicht von Refn ist, aber mit Zlatko Buric, der da auch auftaucht. Von daher hört euch das gerne mal an. Und Bleeder von Nicolas Winding Refn wird der Film der heutigen Episode sein. Bevor wir uns allerdings diesem Film widmen, gibt's ja bei uns die alte Tradition. Was haben wir denn so zuletzt gesehen? Und was hast du denn so zuletzt gesehen?
Ja, ich hätte jetzt auch gleich gern angefangen, denn ich habe meinen letzten Film am 15.05. geschaut. Also noch bevor wir über physische Medien gesprochen haben. Das ist kein Witz. Ich habe jetzt aber tatsächlich fast 7 Wochen keinen einzigen Film geschaut, außer jetzt eben Bleeder. Deswegen, ich habe leider meine Hausaufgaben nicht gemacht. Kann jetzt keinen einzigen Film vorweisen. Ja, habe die Wärme genutzt. Vielleicht zur Info, ich wohne im Dachgeschoss, vielleicht macht das irgendwie ein bisschen verständlicher, dass ich die letzten 2 Wochen hier so oben nicht ausgehalten habe, hier einen Film zu gucken, auch gar nicht so die Ruhe hatte und einfach mal die Zeit an der frischen Luft genossen habe. Ja, deswegen war nicht so eine Filmzeit für mich. Mal gucken, wie es bei der nächsten Folge aussieht, ob ich mir da den einen oder anderen Film mal wieder gönne außerhalb des Films, den du ja in der heutigen Folge am Ende der Folge vorschlagen wirst. Von daher ist das bei mir eine kurze, schnelle Nummer. Ich habe gar nichts geguckt.
Alles klar. Ich habe dafür sehr viel geschaut. Wir haben mich jetzt mal so auf 2,5 Filme hier beschränken und zu denen so ein bisschen was dazu sagen. Hintergrund der ganzen Geschichte ist ja, dass ich, wie schon in der letzten Folge zu physischen Medien, glaube ich, angedeutet habe, so ein bisschen aufräumen will, was meinen Blu-ray-Schrank angeht. Und da bin ich gerade dabei, ganz, ganz viele Sachen zu gucken oder wieder zu gucken, über die ich dann entscheide, ob sie entweder drin bleiben oder verkauft werden. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen erst Dings geschaut, Over the Top mit Sylvester Stallone, aber da habe ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Ich habe mich hier auf ein paar andere vorbereitet. Der erste Film, den ich geschaut habe, und ich kann auch sagen, dass diese beiden Filme, die ich jetzt nennen werde erstmal, es auch reingeschafft haben und drin bleiben. Das erste, was ich mir angeschaut habe, ist Oliver Hirschspiegels 2001 erschienener Film Das Experiment. Mit, kennst du den? Mit Moritz Bleibtreu unter anderem.
Ja.
Okay.
Sag mir was.
Ich erzähle ein bisschen was dazu. Also es geht im Großen und Ganzen, hat dieser Film so eine Art reales Vorbild. Und zwar gab es mal, ich weiß gar nicht, wann das genau war, aber vor ein paar Jahrzehnten, an der Universität Stanford, das sogenannte Stanford Prison Experiment. Und im Rahmen dieses Experimentes ging es darum, dass freiwillige Studenten halt so zusammengepfercht wurden oder so in so eine Gruppe gebracht wurden. Und die wurden in 2 verschiedene Gruppen eingeteilt, nämlich Wärter und Insassen. Und das, was ich jetzt gesagt habe, verrät es vielleicht schon so ein bisschen. Es geht darum, so eine Gefängnissimulation zu konstruieren. Und die Leute haben dann halt so über ein paar Wochen oder sollten über ein paar Wochen hinweg dann eben die Zeit sich in diesem Gefängnis dann vertreiben. Also es gab so gewisse Regeln, die die Wärter dann durchsetzen mussten, und es gab gewisse Verhaltensregeln, die eben die Gefangenen dann umzusetzen hatten. Und das mündete dann darin, dass die Wärter ihre ihnen dadurch zugeschriebene Machtposition sehr stark ausgenutzt haben, was dann dazu geführt hat, dass es ganz schlimme Erniedrigungen gab, Beschimpfungen und so weiter, also wirklich über das Menschliche hinaus sozusagen, oder das, was man in so einer Gefängnissituation anwenden sollte, als jemand, der in so eine Position gebracht wird. Und der Film greift das auf und verlegt diese ganze Geschichte nach Deutschland. Moritz Bleibtreu spielt hier die Hauptrolle, er spielt einen der Gefangenen innerhalb dieses Experimentes, der allerdings auch von einer Zeitung beauftragt wird, da so ein bisschen Action reinzubringen, damit die da was Interessantes zu berichten haben sozusagen. Und der Film zeigt so, wie sich halt aus dieser Provokation und noch verschiedenen anderen Dingen heraus dann eben diese Machtstruktur oder dieses Machtbewusstsein bei den Wärtern, insbesondere bei einem, sehr stark verfestigen und dann sogar diese Machtposition auf eine bestimmte Art und Weise ausgeübt wird, dass dieser eine Wärter sogar sagt, ja, dieser Eingriff von den Professoren könnte ja auch ein Test für uns sein. Das heißt, wir müssen die gesamte Anlage unter uns bringen. Und es geht dann sogar darum, dass diese Wissenschaftler, die eigentlich diesen Versuch leiten, dann noch reingezogen werden in die ganze Geschichte. Extrem guter Film, eine ganze Reihe des, sagen wir mal so, damaligen deutschen A-Casts drin sozusagen. Also ich habe Moritz Bleibtreu schon genannt. Daneben ist noch wie heißt er? Oliver Berkel? Nee, er heißt nicht Oliver. Christian Berkel, genau, ist dort zu sehen. Andrea Sawatzki ist dort zu sehen. Justus von Donnay, wo ich nie weiß, wie man den Nachnamen 100% richtig ausspricht. Und Maren Eggert spielt da auch noch mit, die ja auch zum Beispiel bei einer meiner Lieblingsregisseurinnen, Angela Schanelek, ein bisschen in ein paar Filmen mitgespielt hat. Ich war zu Hause, aber zum Beispiel ist so ein Film, da ist sie präsent. Und hat mir im Großen und Ganzen sehr gut gefallen. War auch ein Film, den ich schon sehr in der frühen Kindheit quasi gesehen hatte. Und der mir da heraus auch irgendwie ziemlich viel bedeutet. Und ich finde es ganz, ganz fantastisch, wie das gemacht ist. Wirklich einer der besten deutschen Filme der 2000er Jahre, würde ich zumindest für meinen Teil sagen. Von der Inszenierung, von der Art und Weise, wie hier geschauspielert wird, wie sich diese einzelnen Charaktere auch verändern. Ganz, ganz großartig gemacht, so im Großen und Ganzen. Mhm. Ja. Der zweite Film, zu dem ich ein bisschen was sagen möchte, den habe ich das erste Mal tatsächlich gesehen. Das ist der Film Der Hexenjäger oder im englischen Original The Witchfinder General aus dem Jahre 1968 von Michael Reeves. Wie gesagt, ein britischer Film, in dem es darum geht, dass im Jahre 1645 ein sogenannter Hexenjäger mit seinem Gefolge durch die Lande streift, quasi von Ort zu Ort, und dort bestimmte Menschen dazu zwingt, zuzugeben, dass sie Hexen oder Hexer sind, dass sie sich der Zauberei bedienen und dafür dann eben Geld von der Stadt einstreicht, damit diese Leute dann quasi enttarnt und beseitigt werden. Also es ist ein krummes Spiel, was hier gedreht wird, wenn man so will. Und das ist auch ein ganz, ganz fantastischer Film, weil es geht dann auch darum, dass zum Beispiel ein Liebespaar auseinandergerissen wird, weil einer der also sozusagen der Onkel einer Frau dann eben der Hexerei beschuldigt wird, und es gibt dann so eine Art Heldenfigur, die dann diesen Hexenjäger dann eben angreifen muss. Also das ist der ganz klare Antagonist des Films. Und ganz, ganz großartig auch. Ist einer der ganz, ganz frühen Folk-Horror-Filme, die das Genre in einer gewissen Weise definiert haben, und der erste Film überhaupt, der sich mit sowas wie Hexenjagd, Hexenverbrennung und so auseinandersetzt. Die Hauptrolle wird hier gespielt von einem Amerikaner, nämlich Winston Price, den viele durch seine Arbeit kennen dürften, zum Beispiel unter der Regie von Roger Corman, also so Filme wie Satanas oder Der Rabe spielen eine Rolle, oder zum Beispiel auch ganz prominent von dem, ich glaube in den 30er Jahren erschienenen Film The House on the Haunted Hill, wo er den Inhaber des Hauses sozusagen spielt. Und hier so eine der späteren Rollen, wenn man seine Karriere das so ein bisschen umkreist, spielt und laut eigener Aussage auch die absolut beste Leistung, die er selbst je gebracht hat, seiner Meinung nach, die von Regisseur Michael Reeves hier rausgekitzelt wurde, vor allem dadurch, dass er ihn die ganze Zeit terrorisiert hat am Set und wirklich auch zum Ausdruck gebracht hat, dass er ihn eigentlich als Schauspieler nicht möchte. Das war nämlich eine Entscheidung, die das Studio damals durchgesetzt hat. Michael Reeves hat nämlich einen anderen Darsteller präferiert, nämlich den allseits bekannten Donald Pleasance, den man zum Beispiel als den Dr. Loomis aus den Halloween-Filmen kennt. Oder auch aus anderen Sachen von John Carpenter, zum Beispiel dieser in Prince of Darkness, da spielt er auch so eine wichtige Rolle dann nochmal. Und ja, auch das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, gerade wenn es auch wieder um Schauspielkino geht. Denn wenn man sich die Figur von Winston Price in diesem Film anschaut, merkt man an einigen Stellen immer wieder, dass man nicht so richtig weiß, wie man diese Figur einordnen soll. Teilweise hat man das Gefühl, die weiß ganz genau, dass sie quasi nur Geld von der Stadt erpresst, um diese furchtbaren Taten zu verbringen. Auf der anderen Seite gibt es so eine Form von Mitleid, von Ekel gegenüber der eigens ausgerichteten Gewalt. Und auf der anderen Seite glaubt er, glaube ich, wirklich auch so eine Form von religiösem Rachetum da irgendwie zu durchführen, indem er dann tatsächlich vielleicht auch davon überzeugt ist, Hexen umzubringen. Das ist ziemlich diffus, wird nie so richtig klar und das macht diesen Film sehr, sehr spannend und sehenswert auf jeden Fall.
Richtet sich die Gewalt vornehmlich gegen Frauen im Film?
Die Gewalt richtet sich nicht vornehmlich, aber vermehrt, ja. Mhm. Also es gibt, wie gesagt, diesen einen Onkel, der auch hingerichtet werden soll. Da haben wir eine Männerfigur. Es gibt aber zum Beispiel auch die Situation, dass die Notlage einer Frau ausgenutzt werden soll, um so eine Art von Prostitution von ihr zu erzwingen. Mhm. Also das sexuelle Gewalt gibt es durchaus auch in diesem Film. Es gibt auch eine Vergewaltigungsszene, die nicht so ganz stark austariert wird und gezeigt wird, aber doch deutlich angedeutet wird und deutlich gemacht wird, was da passiert. Und es geht aber auch dann immer mal wieder auch um so Hexen, die verbrannt werden. Aber das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil sich die Zahl der Opfer in diesem Film relativ, ja, überschaubar hält, sagen wir es mal so. Also der Film geht damit rein, dass er sozusagen anhand eines Beispiels so eine Hexen, nicht Verbrennung, aber so eine, ich glaube, die wird gehangen, gezeigt wird, also so eine Hinrichtung. Und dann hält man sich doch sehr, sehr stark an dieser Geschichte um diesen Pfarrer, der Onkel von einer Frau ist, die dann eben auch diese Vergewaltigung erfährt, Spoiler an der Stelle auch, und dieser anderen Heldenfigur, die eben verliebt ist in die Frau. Mhm. Ja, aber schon, also wenn man es so will, vermehrt gegen Frauen, ja, aber nicht ausschließlich.
Okay, ich weiß gar nicht, also vermutlich werde ich es verwechseln. Der Film klingt jetzt erstmal eher nach einem ernstzunehmenden, eher seriösen Film als ein Film, der jetzt irgendwas sexualisiert, karnevalisiert oder vielleicht auch, wie es das Exploitation-Kino gern gemacht hat, Gewalt oder Gewaltformen in Kombination mit Sexualität ausstellt als etwas, das unterhält. Hier ist es eher nicht so?
Nee, gerade dadurch, dass die Gewalt eigentlich nicht wirklich gezeigt wird im Endeffekt. Der Film ist schon sehr ernst zu nehmen und man merkt auch währenddessen, dass man ganz schön mitgenommen wird von den Taten dieses Hexenjägers. Allerdings ist auch immer so eine gewisse Lächerlichkeit da drin, ne? Okay. Weil man sieht, wie ernst der das dann zum Teil nimmt und Vincent Price auch so ein Kostüm und so eine, ich sag mal, Haarpracht hat, die er so zum Lachen einlädt, hätte ich jetzt vermutet. Also es steckt immer was Komödiantisches auch da drin. Aber gerade das, diese zur Schau getragene Ernsthaftigkeit, obwohl diese Figur nicht ernst zu nehmen ist, macht die Gewalttaten eigentlich umso schlimmer dann im Endeffekt, ne? Weil man da irgendwie nicht so richtig durchdringen kann und das macht diese Figur auch irgendwie so rätselhaft und schafft so einen schweren Umgang damit, ja. Durchaus.
Okay, dann muss ich das verwechseln. Ich erinnere mich nämlich, ich habe nur mal drüber gelesen, dass es tatsächlich diese Hexenfilme gibt, die man eher dem Exploitation-Kino zuweisen kann, in dem, ja, wie gesagt, Frauen eher Supermodels als irgendwie Hexen deklariert, ausgezogen und gefoltert und irgendwie natürlich zur Schau gestellt werden, irgendwelche ja durch Schönheitschirurgie veränderten Körper und so weiter werden dann eben einfach für ja den lüsternen Reiz von Gewalt und irgendwie Sex angeboten. Das hatte ich gerade im Kopf, als ich der Hexenjäger gehört habe, aber vielleicht haben die Italiener da auch noch irgendwas draus gemacht.
Es gibt noch so ein paar quasi nicht Nachfolgefilme, aber Filme, die dann in dieser Tradition auch gemacht wurden, die eher auf das einzahlen, was du gerade gesagt hast. Also Hexen bis aufs Blut gequält, heißt da einer, der erschien ein paar Jahre später. Und noch so ein paar andere Geschichten, wo mir die Namen gerade nicht einfallen. Hm. Ja. Habe ich auch nicht gesehen. Also der Hexenjäger ist auch der erste Film dieser Reihe, wenn man so will, den ich dazu gesehen habe. Genau. Ja, und ich habe ja gesagt, 2,5 Filme und der halbe Film ist Foxy Brown aus dem Jahre 1974 von Jack Hill. Wie gesagt, Jack Hill, ein Regisseur, der ganz verschiedene Filme gemacht hat und hier quasi einen Blaxploitation-Film gemacht hat. Wir haben es hier nämlich mit Pam Grier zu tun, die in der Hauptrolle ist. Und zu diesem Film will ich allerdings gar nicht so viel sagen, denn Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das nächste Mal genügend über diesen Film sprechen werden, ohne dass das der Film ist, über den wir das nächste Mal sprechen. Aber ich sag mal, so ein kleiner Spoiler, und das, damit werden viele, die uns hier zuhören und das zufällig kennen, vielleicht auch schon genau wissen, um welchen Film es sich das nächste Mal handelt, sag ich mal. Denn dieser Film Foxy Brown hat eine gewisse Verwandtschaft zu dem Film, den wir das nächste Mal besprechen. Okay. Und es handelt sich dabei nicht um Jackie Brown von Quentin Tarantino, der ja so eine Art Hommage an diesen Film ist. Aber er ist auch eine Hommage an einen anderen Film eben, über den wir dann das nächste Mal sprechen werden.
Okay.
Deswegen dazu noch nicht so viel. Ja. Genau, dann reden wir mal über Bleeder.
Ja.
Wir können sagen, wir haben beide das limitierte Mediabook zu Hause von Tiberius Film, was im Jahr 2018 erschienen ist. Haben auch beide das Cover B mit Mads Mikkelsen, der da auch eine Waffe in der Hand hält, was so ein bisschen irreführend ist, weil Mads Mikkelsen quasi nicht der brutale Schießer oder Pistolen-Guy ist in diesem Film, der hier angedeutet wird auf dem Cover. Das ist jemand anderes. Vielleicht kannst du uns erstmal erzählen, worum es geht in Bleeder.
Ja, also du hast ja bereits gesagt, der Film muss irgendwie mit Mads Mikkelsen sein, und Mads Mikkelsen spielt hier tatsächlich eine Rolle. Er spielt nicht die Hauptrolle, und vielleicht gehört es zur Chronologie, ist es vielleicht für gerade den Cast sehr interessant, dass dieser Film ein paar Jahre nach dem ersten Teil der Pusher-Trilogie erschien. Und wir haben hier ein paar alte Bekannte mit dabei. Aber erstmal zu den Figuren. Wir haben es hier mit einer gewissen Figur, gespielt von Kim Bodnia, namens Leo zu tun. Und Leo weiß erst seit kurzem, dass er Vater wird. Gemeinsam mit seiner Freundin Luise, gespielt von Ricke Luise Anderson. Die kennt man aus dem Pusher-Film jetzt mal nicht. Die gleichzeitig die Schwester von Louis ist, und Louis ist gleichzeitig ein Freund von Leo. Ja, wir haben es hier so mit so einer Freundesgruppe zu tun, nenne ich es jetzt einfach mal, wobei Freund im idealisierten Sinne hier wenig zutrifft, aber ich sage mal, in diesem ja eher bildungsfernen Kopenhagener Milieu kann man hier durchaus, denke ich mal, von Freunden sprechen. Naja, also Leo wird Papa, ist damit sich so ein bisschen uneins. Man sieht, er ist so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite möchte er jetzt die Vaterschaft anerkennen, möchte das Ganze mit Luise begehen, akzeptieren. Auf der anderen Seite macht er sich viele Gedanken, hat Sorgen, die uns gar nicht so richtig schlüssig sind, die er gar nicht kommuniziert, die man ihm aber ansehen kann. Er möchte jetzt aber erstmal quasi durch seine Freunde durchziehen und jeden über seine Vaterschaft informieren und sich so ein paar Informationen ein, und was halten die davon, ist denn schon mal jemand irgendwie Vater geworden, gibt es denn da irgendwas, womit man jetzt mit diesem Thema vielleicht irgendwie auf ein Gespräch kommen kann oder irgendwie so ein bisschen Anklang findet, beziehungsweise einfach mal so ein Gespräch führen kann über genau das, was ihm jetzt bevorsteht, wovon er sich noch gar nicht so richtig sicher ist. Naja, er geht daraufhin in eine Videothek, und in dieser Videothek arbeitet unter anderem Lenny, gespielt von Mads Mikkelsen, und Kicho, gespielt von Zlatko Buric. Beide kennen wir aus den Pusher-Filmen. Die hören sich das erstmal an. Die sind aber eigentlich viel zu vertieft in ihre Videothek und die Filme, die in der Videothek stehen. Es gibt eigentlich gerade für Lenny nichts anderes als die Filme in der Videothek, und schaut und beschäftigt sich eigentlich den ganzen Tag nur damit. Deswegen, trifft er da nicht auf so viel Zuspruch. Ich hoffe, die Sirene hört man nicht allzu laut. Verzeihung, aber es ist zwar nicht mehr so warm, aber hier oben sind es trotzdem noch warme Temperaturen. Deswegen sind die Fenster gekippt. Naja, sei es drum. Genau. Und wo war ich stehen geblieben? Bei Lenny und der Videothek. Also wie gesagt, gibt da jetzt nicht so viel, wo jetzt Lenny referieren könnte oder wo ein Zlatko Buric, also Kicho, referieren könnte, sondern man verabredet sich hier und da immer mal zu Filme gucken, man schaut irgendwelche Filme in so einer Art klein improvisierten Kinosaal und versucht davor und danach vielleicht nochmal ein Bier zu trinken, ein bisschen was zu essen. Gerade der werdende Vater Leo hat dann immer so ein paar, vielleicht so kleinere Jobs und versucht sich die Zeit so ein bisschen zu vertun mit Luisa, aber auch mit Luises Bruder Louis, und begleitet ihn zum Beispiel zur Arbeit als Türsteher und wird dort tatsächlich in eine Schlägerei/Schießerei verwickelt, die wirklich blutig endet. Einer der Türsteher wird angeschossen, und diejenigen, die den Schuss abgegeben haben, werden danach kräftig verprügelt. Das Ganze, geht ihm so ein bisschen an die Substanz, lässt ihn so ein bisschen daran zweifeln, in was er eigentlich für eine Welt lebt und in was für eine Welt, in was für einer Welt er jetzt Vater wird, unter welchen Umständen. Denn er bekommt auch hier und da mal ja die Einsicht, dass er eigentlich nichts ist, dass er eigentlich nichts hat und nichts zu bieten hat, jetzt aber dann doch irgendwie die Bürde der Vaterschaft annehmen muss. Und die Verpflichtungen, die natürlich jetzt an ihn herangetragen werden, seitens Louis, der da so ein bisschen Druck macht, seitens der Mutter von Luise oder seitens der ganzen Freunde. Man muss jetzt halt irgendwie ja sein Mann stehen, obwohl er damit sich gar nicht so eins ist. Und er zweifelt ja die Beziehung auch zu Luise immer mal wieder an. Die beiden haben immer mal so ein bisschen, ja, so Beziehungsstress. Es gibt immer wieder kleinere Handgreiflichkeiten, die dann auch mal letztlich in ausufernder Gewalt münden, obwohl es eigentlich nur um Lappalien geht. Die beiden wohnen in einer relativ runtergekommenen Wohnung zusammen, sollen da jetzt ein Kind bekommen, man möchte sich ein bisschen verändern, man möchte ein bisschen aufsteigen in der Gesellschaft, man möchte nicht mehr in so einem, sage ich mal, Loch leben, aber trotzdem möchte gerade Leo irgendwie noch so ein bisschen seinen Charakter behalten, seinen Stil behalten, er möchte noch irgendwie was gelten und jetzt nicht einfach nur Papa sein und alles dem Vaterwerten unterordnen. Und die Wohnung verändert sich, Luise verändert sich und auch die Beziehung zwischen den beiden ist nicht mehr das, was es mal war, jetzt wo feststeht, okay, du wirst Vater. Parallel dazu kann man noch verraten, dass Lenny, der mit der Vaterschaft überhaupt nichts zu tun hat, da wie gesagt nicht zu beisteuern kann, neben dem Filmschauen sich für eine junge Frau interessiert, für Lea, die in einem nahegelegenen Imbiss der Videothek arbeitet. Lea wird gespielt von Liv Kofixen. Netter Nebenfakt, das ist die derzeitige Ehefrau von Nicolas Winning-Refn. Oder war sie schon seitdem, haben sie, glaube ich, irgendwie im Studium kennengelernt. Und ja, da entsteht so eine junge Liebe. Lenny ist quasi dabei, sich zu verlieben, traut sich so langsam, ja, in jetzt schon einem mittlerem Erwachsenenalter, ich würde ihn jetzt so auf Ende 20, Anfang 30, Mitte 30 vielleicht schätzen, schon so ein typischer Junggeselle, der dann eben irgendwie Nudeln mit Ketchup isst, in seiner kleinen Bude hockt und einfach nur Filme schaut, aber jetzt, wie gesagt, sich mal traut, vor lauter Filme schauen auch mal in die Welt zu gehen und dort so langsam anzufangen, auch mal diese weltlichen, diese adoleszenten Sakramente, man lernt sich kennen, man verliebt sich, man, weiß ich nicht, hat vielleicht das erste Mal irgendwie Sex und so weiter. Sich dem zu widmen. Ja, und das Ganze überlagert sich so ein bisschen, ja. Also wir haben jetzt einmal so diese existenzielle Krise Leos und so dieses junge Glück des Lennys. Das Ganze überschneidet sich, findet so eine Verbindung in diesem Freundeskreis und man merkt, irgendwas passt hier nicht. Die passen irgendwie alle nicht zusammen, komische Charaktere. Und letztlich kommt es zwischen Leo und Louis immer wieder zu Konflikten, gerade weil, wie gesagt, Leo gegen Luise immer Gewalt anwendet. Das findet dann natürlich auch den Weg zu ihrem Bruder und der ist darüber auch überhaupt nicht erfreut, ist auch wirklich ein gewaltbereiter Scherge, der vor nichts zurückschreckt. Und es kommt letztlich zu einem, ja, ziemlich großen Krach, in dem Leo, ja, Luise zu Boden wirft und ihr gegen den Bauch tritt. Und sie wird daraufhin das Kind verlieren. Und nach verschiedenen Drohungen und so weiter, ja, wird Leo von Louis gefoltert werden. Und er wird nicht nur von ihm gefoltert, er wird nicht nur von ihm, sage ich mal, gefangen genommen, sondern er wird durch einen, ich weiß nicht, Crack-Junkie mit HIV infiziert. Und er weiß das und er sieht das bei vollem Bewusstsein, dass er jetzt quasi mit HIV infiziert wurde. Und übt darauf hin, und das ist jetzt natürlich ein Riesenspoiler, aber das kennt ihr ja eh schon, übt darauf hin, Rache. Nicht an Luise, die lässt er in Ruhe. Da sieht er ein, er hat einen großen Fehler gemacht und er bedauert das Ganze. Er hat jetzt HIV, er wird kein Vater mehr werden können mit HIV. Ja, also der Geschlechtsverkehr ungeschützt hat sich quasi für ihn gegessen. Das, was er angezweifelt hatte, das, was er wollte und das, was er zerstört hat, ist jetzt nicht mehr da. Luise, ja, wie gesagt, das Tuch ist da jetzt auch irgendwie zerschnitten und entscheidet sich dazu, mit einem Revolver Louis anzuschießen, schwer zu verletzen. Ihn, man könnte munkeln, auch irgendwie durch einen Schuss in die Hand und durch das Heruntertropfen des Blutes auf die Wunden Louis mit HIV zu infizieren, sich dann aber letztlich selbst zu erschießen, ja, auf offener Straße. Und das war dann natürlich erstmal irgendwie das Ende Leos, das Ende dieser Erzählung, ja, einer wirklichen Tragödie, könnte man sagen. Aber der Film geht noch so ein bisschen weiter und widmet sich Lenny, der, wie gesagt, mit dem Tod gar nicht so richtig anfangen kann, der das gar nicht so richtig verarbeiten kann, an dieser Beerdigung gar nicht teilnehmen möchte und sich dem so ein bisschen entzieht aber nicht vergisst, dass er trotzdem noch an seinem eigenen Glück arbeiten kann mit Lea. Und nachdem er vielleicht so ein bisschen mitbekommen hat, dass das Leben dann doch irgendwie endlich ist und es irgendwie schneller vorbei sein kann und blöder vorbei sein kann, als man sich das vielleicht denkt, hat ihn das vielleicht ein Stück weit erwachsener, ein Stück weit mutiger gemacht, aus dieser Filmwelt herausgezogen. Und er geht jetzt zu Lea und versucht schon so ein bisschen mehr zu pushen und sich tatsächlich ja etwas mutiger an sie heranzuwagen und sich vielleicht zu verlieben. Der Film ist dann relativ zügig vorbei, als ja, visuell vor allem klar wird, dass die beiden jetzt irgendwie gemeinsam dastehen. Und wahrscheinlich, und dieser autobiografische Zugang, den man dem Film ja irgendwie entnehmen kann, durch irgendwelche Interviews oder durch irgendwelche Informationen, wird der Film dann natürlich auch irgendwie zuteil. Und ich hoffe, ich habe nicht so viel vergessen. Wie gesagt, durch diese überlagerten Handlungen ist es relativ schwierig auseinanderzuhalten oder zumindest jetzt so in einem zu erzählen. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen sollte das grob die Handlung gewesen sein. Auch wenn Zlatko Buric oder ja vielleicht auch ja Luise und deren Handlung, dass die dann noch irgendwie eine Freundin einlädt mit Kindern und das passt dann Leo irgendwie gar nicht, auch wenn das jetzt gar nicht irgendwie so richtig zur Haupthandlung beigetragen haben soll.
Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir einen Eindruck bekommen davon, beziehungsweise, stimmt, das habe ich vergessen zu sagen, dass wir ja quasi spoilern hier immer. Ihr habt jetzt den Film gespoilert bekommen quasi, inklusive Ende. Ist aber nicht so schlimm, denke ich mal. Ja, wie war denn das so für dich? Du hast ihn ja nicht zum ersten Mal gesehen, ne? So im Großen und Ganzen. Was hast du so für einen Eindruck bekommen? Beziehungsweise kannst du dich auch noch so ein bisschen vielleicht daran erinnern, du hattest ja bestimmt Pusher zuerst gesehen,
ja,
oder?
Ja,
mit was für Erwartungen bist du da so reingegangen in das Ding?
Naja, man kann ja schon sagen, es handelt sich ja um Nicolas Winding Refns Frühwerk. Und ich sag mal so, bis 2008, also bis Bronson, könnte dieses Frühwerk meiner Meinung nach gehen. Bis Pusher 3 meinetwegen. Dazwischen kam nochmal irgendwie so ein paar Fernsehserien und so ein paar andere Sachen, die ich jetzt nicht kenne. Aber so Pusher, Bleeder, 4X, Pusher 2, Pusher 3. Das ist ja schon irgendwie nicht aus einem Guss, aber das ist ja ein Kanon, der gerade für die Frühphase Nicolas Winding Refns steht. Und da habe ich schon irgendwie so ein paar Erwartungen gehabt, von wegen, dass wir hier auch wieder diesen B-Movie-Charakter haben, dass wir es hier auch mit einem straighten Film zu tun haben, der nicht sehr stilisiert ist, der nicht artifiziell ist, der versucht, das, was er zeigt, irgendwie nicht zu verfremden, dass dort irgendwelche Deutungsräume bis ins Unendliche weit offen sind, sondern der einfach auf eine ehrliche Art und Weise, auf eine unverblümte Art und Weise und auf eine Art und Weise der moralischen Grauzone Charaktere zeigt, die nicht eindeutig gut oder eindeutig böse sind. Das war so die Essenz, die ich aus Pusher mitgenommen habe. Und ich finde, das sehen wir ja auch so ein bisschen. Die Handlung ist, wie gesagt, durch diese Überlagerung von zwei unterschiedlichen Personen ein bisschen verworrener. Wir begleiten in Pusher eigentlich immer nur eine Person, also einmal Kim Bodnia, einmal Mads Mikkelsen, einmal Zlatko Buric in Teil 1, 2, 3. Aber allen Teilen inklusive Bleeder wird ja eigentlich auch so dieser psychologische Realismus zuteil. Wir haben es hier mit Problem, mit kleinen Problemen zu tun, mit kleinen Menschen zu tun, mit einer kleinen Welt zu tun. Und jeder Hauptcharakter dieser vier Filme kämpft ja mit anderen Formen des Scheiterns. Also das könnte man jetzt in Bleeder durchexerzieren, ja, das, was hier irgendwie mit der Vaterschaft oder mit dem Zweifel an der Vaterschaft zu tun haben oder meinetwegen auch im Pusher, die Folgen könnt ihr euch gerne noch anhören, nachhören, haben wir alle besprochen. Da haben wir es ja teilweise auch mit dem Drogenboss zu tun, der irgendwie nicht mehr das ist, was es mal war. Das Geschäft funktioniert anders. Wir haben es mit irgendwie einem Tony zu tun, der in Teil 2, keine Ahnung, den Weg in die Familie, den Weg irgendwie in gewohntes Umfeld nicht mehr findet. Und ich finde, man muss seine Sehgewohnheiten durch die Pusher-Filme in Bleeder gar nicht so umgewöhnen. Das ist alles schon so dieses Authentizität statt Glamour. Wir haben hier wieder ein scheinbar kriminelles Milieu. Es ist schmutzig, es ist hektisch, es ist unerquicklich. Wir haben hier keine stilisierten Helden, sondern wir haben ja relativ natürliche Schauplätze, natürliche Dialoge, unspektakuläre Begebenheiten, die schon die Chance geben, einem das Gefühl zu vermitteln, dass man immer mittendrin ist. Man ist irgendwie dabei. Wir haben eine Steadicam, wir haben eine relativ unruhige Kameraarbeit, wir haben viele Schwenks, alles ist so ein bisschen wackelig, wir haben nur hohe Kontraste. Und das Ganze hat nicht so diesen Cinematic-Effekt und das Ganze hat nicht wirklich so diesen klassischen Hollywood-Spielfilm-Effekt, dass da irgendein Filter drauf ist und dass das irgendwie gemacht wirkt, sondern das Ganze wirkt immer ja sehr echtzeitig oder sehr, sehr, sehr gleichzeitig. Pusher noch ein bisschen eher als Bleeder. Steckt vielleicht noch so an Meta-Ebene, an Subtext auch noch ein bisschen mehr drin. Aber auch hier hat jede Entscheidung eigentlich eine unmittelbare Konsequenz. Ja, wir haben hier einen hohen Druck, eine permanente Spannung und die Figuren werden ständig oder die Hauptfiguren des Films werden ständig ja vor Probleme gezerrt, die sie irgendwie lösen müssen, die sie auf nachvollziehbare Art und Weise lösen. Sie treffen nicht immer die besten Entscheidungen, die besten Lösungen. Das macht die Figuren auch teilweise sympathisch. Und das Verzweifeln an diesen Lösungen macht die Figuren auch unglaublich menschlich an diesen Problemen, die wir irgendwie alle kennen. Da wird immer eine relativ gute Schnittmenge getroffen. Das ist, dass man es schon diesen Figuren, diesen scheinbaren Individuen abkauft, ist aber dann doch noch so viel Zugang vermittelt, dass man sich in die Situation hineinversetzen kann. Und das wird während des Films ganz natürlich aufgebaut und zu verstehen gegeben, warum man die Situation jetzt so oder so oder so lösen kann. Sei es irgendwie aufgrund von der eigenen Sozialisation, des sozialen Statuses oder ja aufgrund eben des sozialen Drucks oder des psychologischen Drucks, warum man eben jetzt mal einen seiner Freunde oder dem Bruder seiner Schwestern einen Revolver ins Gesicht hält und so tut, als ob man ihn jetzt erschießen würde. Ja, genau. Deswegen, ich kann den Film sehr gut schauen. Ich kann den Film genauso gut schauen wie die Pusher-Filme. Deswegen ist das für mich so, ist nicht ein Aufwasch, das wäre zu ungenau, aber so auf so einer spirituellen Ebene ist das für mich doch irgendwie genau aus dem Holz, aus dem die Pusher-Filme sind. Und deswegen mag ich den Film auch sehr. Mhm.
Ich finde es erstmal ganz interessant, hatte ja schon angemerkt, dass dieses Cover mit Mads Mikkelsen und dem Revolver irgendwie so ein bisschen fehlleitet und ich habe das Gefühl, dass dieser Film einen auch so ein bisschen fehlleitet in den Erwartungen, die er hervorruft, finde ich. Also wir hatten ja schon gesagt, dass hier relativ viele Darsteller mitspielen, die auch in Pusher im ersten vor allem schon eine Rolle gespielt haben, ne? Mads Mikkelsen, Kim Bodnia, allen voran und natürlich aber auch Levino und Jensen, der hier den Lewis spielt, der spielt ja auch so eine relativ kleine Rolle dann im ersten Pusher-Film, ne? Und Zlatko Buric und das Interessante dabei finde ich, dass alle diese Figuren oder ich sag mal außer Kim Bodnia so ein bisschen gegen oder entgegen dem eingesetzt werden, wie das im Pusher der Fall ist. Ne? Wir hatten ja in Tony, also mit Mads Mikkelsen, hatten wir ja so einen aufgedrehten, jungen, sehr vitalen Menschen irgendwie. Und das ist hier im Bleeder ja gar nicht der Fall. Das ist ja so ein sehr schüchterner Nerd irgendwie, ne, der kaum irgendwie ein Wort rausbekommt, der auch wenn er diese Flirtversuche mit Lea da versucht, dass das, er kann auch irgendwie nur über Filme reden die ganze Zeit, ne? Was ist dein Lieblingsfilm, ist dann immer so die Frage und so. Und er sagt dann dreimal irgendwie, dass er hinten in der Videothek arbeitet und so, diese ganzen Geschichten, ne? Kim Bodnia kommt mir doch sehr vor wie die Figur aus dem ersten Teil. Franke. Ja. Ich habe immer, wenn ich den Namen Franke sage, habe ich so Zlatko Buric vor dem inneren Auge, ja, wie er den Namen ausspricht. Franke! So. Der scheint schon auch in diese Richtung dann irgendwie unterwegs zu sein. Also sehr, hat so eine gewisse Hektik irgendwie, am Anfang auch noch relativ ruhig, aber immer steckt schon dieses Paranoide da irgendwie mit drin und dieses, dass er aus dieser Situation oder aus diesem Leben irgendwie raus will und irgendwie sich verbessern möchte, wenn man so will. Und der ganz große Punkt ist hier natürlich Zlatko Buric, der diesen skrupellosen Gangsterboss im ersten Teil spielt, der immer mit so einer gewissen Freundlichkeit herkommt, der auch so intelligent zu sein scheint, ne, sowas, so eine Fähigkeit hat, Menschen zu lesen. Und das spielt hier in Bleeder irgendwie so gut wie keine Rolle. Das ist fast so eine Art Comic-Relief-Figur, wenn man ihn sich so ansieht, wie er sich stylt mit seinen viel zu großen Koteletten und so weiter und so fort. Ne? Das wirkt nicht so wie das, was man im Pusher so bekommen hat. Und du hast aber auf der einen Seite recht, auch wenn wir jetzt über das Szenario sprechen, dass das alles sehr ähnlich erstmal wirkt wie in Pusher. Also es ist auch dieses sozialrealistische Bild einer Großstadt Kopenhagen, was wir aus dem ersten Teil auch bekommen. Also so diese heruntergekommenen Wohnungen dann irgendwie oder so diese typischen Straßen irgendwie, durch die man sich da bewegt. So kleinere Spätis oder sowas. Ne? Das hat was total Realistisches, wenn man so will. Genauso wie das Bistro, in dem Lea arbeitet.
Ja.
Die Videothek gehört auch dazu. Aber ich finde schon, dass er an manchen Stellen dann immer so etwas nicht Realistisches hat, etwas fast Theatrales, Theaterhaftes. Also das sind so Geschichten wie zum Beispiel dieser Filmvorführraum, dass die da alle so in einer Reihe sitzen und den Film gucken und auf einmal sitzt dann eben auch Lewis damit dabei, der vorher mal so wie so eine Bekanntschaft von Leo eingeführt wurde, aber auf einmal ist der irgendwie Teil dieser Freundesgruppe, weißt du? Oder auch dann am Ende die Ermordung von Lewis, wo man auch das Gefühl hat, das ist so gestaged, weißt du? Da wartet dann Leo hinter diesem Wagen, wartet bis bis Lewis dann in die Mitte dieser Straße dann hineingeht oder dieses Platzes dort und dann hat er sozusagen den Startschuss rauszugehen und ihn zu erschießen und dann fängt dieser tragödienhafte Dialog an, wenn man so will, bevor dann der Tod folgt, ne? Also das schon irgendwie und natürlich haben wir ja auch sowas Inszeniertes, wie wir das in der Pusher-Trilogie eigentlich auch komplett haben, nämlich dieses Serienintro-mäßige zu Beginn, ja, also da haben wir ja auch diese Intros dann sozusagen in Pusher gehabt, wo die einzelnen Figuren so, wo sich der Scheinwerfer so auftut und wir den Namen oder die Figur sehen, machen meistens noch irgendeine Handlung, entweder gucken sie straight oder böse in die Kamera, oder Zlatko Buric raucht nochmal an der Kippe oder sowas, ne, und sowas ähnliches haben wir hier zu Beginn von Bleeder eben auch mit diesem Laufen über die Straßen, wenn man so will, ne, und das finde ich ganz interessant, weil wir hier eigentlich schon so Charakterisierungen mitbekommen, wie diese einzelnen Figuren sind. Fangen wir mit Mads Mikkelsen an, beziehungsweise mit Lenny. Der steigt da aus einem Zug aus, geht dann die Straße entlang, hat sowas leicht Lockeres irgendwie. Nebenbei läuft so ein Indie-Rock-Song irgendwie, ne? Und er hat dann diese sehr helle Kleidung an und scheint so irgendwie so ein paar Sachen vor sich herzusprechen, die wir nicht kennen, ne? Oder die wir nicht hören. Und hat gleichzeitig auch diese Mütze auf und das hat für mich schon sowas von, hier versteckt sich irgendwie jemand, weißt du, hier zieht sich jemand schon so eine Mütze auf und versteckt sich so vor der Welt. Man hat sowas, also diese Mütze sorgt dafür, dass die Augen sozusagen dunkler werden und deswegen ist das, er dreht sich auch einmal um und so und das hat sowas Unsicheres so im Großen und Ganzen. Ganz, ganz deutlich, finde ich, wird's bei Leo in der nächsten Szene, weil der hat auch sowas Paranoides, der läuft da so lang, der wirkt so ein bisschen, als hätte er vielleicht am Vortag irgendwie getrunken, ist noch nicht so richtig im Tag angekommen, guckt so hin, so ne, überall in irgendwelche Richtungen und wir bekommen da aber auch schon mit, das T-Shirt ist rot, so Signalfarbe, ganz dunkel oder ganz strahlend irgendwie, wenn man so will, das heißt, hier wird schon sowas wie Gewalt, das Bluten auch angedeutet irgendwie und dann wird eigentlich auch der Tod schon geforeshadowed, denn er geht dann quasi ins Dunkle hinein, offensichtlich durch so eine Tunnelunterführung. Das heißt, das Gesicht färbt sich komplett schwarz. Das heißt, das kann man so deuten, entweder, dass diese Figur sterben wird oder aber auch, dass diese Figur im Verlauf der Handlung so eine dunkle Seite dann von sich zeigen wird oder dass die präsenter wird, wenn man so will. Es ist auch so ein Indie-Rock-Song. So ein ganz ähnlicher, ich habe jetzt die Tracks nicht rausgesucht, muss ich zugeben, so ein ganz ähnlicher, wie das bei Mads Mikkelsen ist, aber da sind so schreiende Gitarren auf einmal so eingebaut, ja, ne, die sind nochmal
ein bisschen rotziger.
So richtig rotzig, ja, ist das, genau. Ja. Ganz im Gegensatz zu Luise, da läuft so ein poppiger Indie-Song auch irgendwie dann einher. Sie wird so als Kümmerin dargestellt, weil sie schleppt die Einkäufe dann sozusagen wahrscheinlich zur Wohnung, hat so einen schönen optimistischen Blick, lächelt die ganze Zeit oder hat so ein kleines, nicht lächeln, aber hat so ein leichtes Grinsen die ganze Zeit drauf und blickt so optimistisch irgendwie in die Zukunft so, ne? Lewis wiederum läuft über Stein hinweg, hat so einen ganz bestimmten Gang, es läuft ein Metal-Song nebenher und er geht sogar an einer Wand vorbei, wo so SS-Runen zu sehen sind. Also da wird dieser Rassismus, den er später dann nochmal zeigen wird, in einer Szene wird auch schon vorweggenommen. Und Liv Corfixen, also Lea, ganz helle Kleidung, so ganz, ganz liebliche Melodien, die sie begleiten und sie hat aber auch so was Schüchternes, während sie vorne weggeht und so und das ist alles ganz wunderbar gemacht, ne? Also im Prinzip werden die Figuren hier schon geforeshadowed, wenn man so will. Das sind die fünf, bei denen das so ist. Zlatko Buric ist da nicht dabei, dazu sagen. Ja. Kann man sich vielleicht ausmalen, was bei ihm passiert wäre. Ja. Das fand ich schon mal ganz spannend, wie der Film hier eigentlich schon so ein paar Sachen vorwegnimmt. Und auch dahingehend, was absolut Künstlerisches hat, so im Großen und Ganzen. Ne? Also das ist auch so ein künstlerischer Eingriff, wenn man so will. Genauso wie diese roten Abblenden, die immer mal wieder auftauchen. Und ich hatte ja schon gesagt, dieses theaterhaft Inszenierte, das Gleiche, finde ich, haben wir dann später, wenn Leo mit dem HIV-Virus infiziert aus dieser Industriehalle da rausgeht, da scheint so dieses grelle Licht da rein, das hat wie was von einer Wiedergeburt, etwas Helles, was Göttliches irgendwie.
Ja, und wir hören dazu, glaube ich, diese Chöre, die man an manchen Stellen nochmal hören,
Ganz genau, ne? Das heißt, er weht so einen Zwischenweg, habe ich den Eindruck, der einen schon so ein bisschen wegschieben kann als Zuschauer von dem Eindruck, den man vielleicht aus dem ersten Pusher-Film zumindest hat. Ich glaube, wir hatten mal darüber gesprochen, dass das im zweiten auch schon so ein bisschen zunimmt dann schon mit diesen stilisierten Momenten, dass auch so bestimmte Primärfarben in bestimmten Szenen viel, viel höheren Symbolgehalt haben. Ja, genau.
Stimmt, also das ist eine Eigenheit, die wir bereits aus dieser Introduction in Pusher kennen. Allerdings finde ich ganz interessant, bevor wir überhaupt die Gesichter sehen, sehen wir einfach erstmal die Füße oder die Beine knieabwärts und sehen also den Untergrund, auf dem gelaufen wird. Wir sehen das Schuhwerk, wir sehen die Hose und wir sehen den Gang. Und das verrät schon unglaublich viel über die verschiedenen Charaktere. So wie du das beispielsweise bei Louis gesagt hast, der hat halt irgendwie diese abgewetzten, abgerockten Kroko, weiß ich nicht, Schlangenlederstiefel an, eine lange schwarze Hose drauf, passt gar nicht so richtig zusammen, ist relativ klein gewachsen, hat aber ein sehr selbstbewussten Gang. Dazu sehen wir dann dann folgt dann nochmal ein Cut, die Musik bleibt bestehen und dann sehen wir auf einmal den Torso inklusive des Kopfes und hat er dann irgendwie so ein schreiend orangenes Hemd an, so ein Hawaii-Hemd und dann wirklich so einen bösen Blick und eine kurze Frisur, so ein dynamisch geschnittenen Bart, also ist schon irgendwie eine düstere Persönlichkeit und das können wir bei den anderen dann eben, also meinetwegen auch bei Kim Bodnia, genauso sehen, der dann auch, das ich meines beobachtet zu haben, während wir die Füße sehen, sehen wir, dass die Füße sich auch kurz irgendwie so positionieren, als ob er sich umdreht. Also als ob er schon so irgendwie so ein bisschen verfolgt ist, so ein bisschen guckt, na, wer ist denn hinter mir, bin ich hier sicher, was geht hier eigentlich ab? Und da so ein bisschen hektischer umherschreitet, ja, aber verrät sehr viel, gerade eben durch die Musik, die sicherlich fein säuberlich ausgewählt wurde, da wurde, glaube ich, nichts dem Zufall überlassen und jede Nuance soll da schon mal so ein bisschen, ja, was verraten? Vielleicht noch mehr verraten als in den Pusher-Filmen, als einfach irgendwie mit einer Belichtung hinter dem Körper einfach nur so der Konterfei gezeigt wird, welche Figuren hier da sind. Kommt hier noch schon so ein bisschen Charakter mit und schon, ja, wie so eben so eine kleine Entrance, wie es vielleicht, das ist wieder so ein persönliches Ding von mir, im Wrestling der Fall ist. Ja, da weiß man ja auch, da kommt die Musik, da kommen irgendwelche Moves, da kommen irgendwelche Signature-Taunts und da weiß man schon, okay, der ist so drauf und der ist so drauf und der ist so drauf. Man kann die schon mal irgendwie kennenlernen auf dem Weg zum Ring oder dann eben zur Bühne, meinetwegen. Und das ist ganz cool und interessant gemacht und ist auch von den Figuren, gerade von Kim Bodnia, gut gespielt. Also die Mimik und Gestik, die man da in diesen 5 bis 10, 15 Sekunden irgendwie hat, das verrät schon so viel, da steckt schon so viel drin in diesem Gesicht, was man da rauslesen kann und dann im weiteren Film wiederfindet, ist wirklich cool, den Schauspielern einfach dabei zuzugucken, wie die halt die 10, 15 Sekunden nutzen und dort eigentlich schon ganz viel mit ihrem Gesicht machen und machen und machen. Denn die Musik dazu, wie gesagt, das Tempo dazu aus der Bewegung raus, ist wirklich cool.
Absolut, ja. Und es wird ja noch besser oder verrät einem noch viel mehr darüber, wenn man dann danach quasi sieht, in welchem Verhältnis die einzelnen Figuren zueinander stehen. Denn wir bekommen ja direkt hintereinander quasi die Introduction von Leo und Luise zu sehen. Die eine so schnurstracks geradeaus, fröhlich, irgendwie so eine gewisse Leichtigkeit drin, der andere so ein bisschen paranoid und so. Mhm. Und wir erfahren ja danach erst, dass die quasi ein Liebespaar sind. Und wir können ja mal über diese Charaktere so ein bisschen sprechen, denn das ist gerade in der Beziehung zwischen den beiden auch super interessant inszeniert. Offensichtlich will Leo dieses Kind ja nicht, ne? Das bekommen wir von Beginn an im Prinzip mit. Der will am liebsten eigentlich nur sich mit seinen Freunden irgendwie so ein bisschen über Filme unterhalten, wenn auch nicht in diesem Nerdmaß, wie das vielleicht Lenny und Kicho dann tun. Er will eigentlich so Zeit für sich haben. Er ist ein Individualist in einer gewissen Weise. Also er ist auch total sauer, wenn quasi seine Frau ihm vorschlägt, seine Sachen irgendwie umzuräumen oder rauszuräumen und so weiter und so fort. Er will am liebsten vor der Glotze sitzen und Fernsehen gucken. Das wird in einer Szene auch direkt am Anfang ziemlich deutlich. Und zwischen den beiden ist eine riesige Distanz, die sich in der Inszenierung auch deutlich breitschlägt. Also wir haben so eine Kameraeinstellung beispielsweise, dass sich beide in verschiedenen Räumen befinden, während sie miteinander reden. Da wird schon so eine Distanz aufgebaut. Es gibt so eine Szene, wo die beiden zusammen essen an so einem unfassbar kleinen Tisch, wo man das Gefühl hat, okay, die werden jetzt auch hier so zusammengepresst und das ist wirklich unangenehm für Leo zumindest. Und wenn die beiden dann miteinander sprechen, wird das auf eine sehr interessante Art und Weise gemacht. Da ist zum Beispiel dann die Kamera hinter Luise, also zeigt so ein bisschen ihren Hinterkopf, auf Leo gerichtet und das ist mit einer langen Brennweite gefilmt, sodass eine unglaublich große Distanz zwischen den beiden irgendwie sichtbar ist, allein durch die Auswahl der Kameralinse. Obwohl die an diesem kleinen Tisch sitzen und so zusammengepresst sind, ne? Das heißt, hier wird ganz, ganz deutlich, okay, es gibt eine Distanz zwischen beiden und Leo möchte das so im Großen und Ganzen nicht. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Mhm. Was denkst du, will denn Leo stattdessen? Hast du dir da oder könntest du dir da was denken irgendwie?
Ja, also ich habe mir schon über das Thema Gedanken gemacht und versucht, sage ich mal, zu psychologisieren, was ist denn jetzt genau das Problem? Denn wir wissen ja nicht, hat er jetzt Geldprobleme, steckt er irgendwie in beruflichen, in finanziellen, in vielleicht auch existenziellen Schwierigkeiten, dass er irgendeine Schuld begleichen muss, dass er vielleicht auch eine andere Frau, eine andere Freundin, einen anderen Plan hat, als jetzt ihm das Leben irgendwie beschert. Vielleicht ist auch ja Luise nicht die Richtige, mit der er überhaupt ein Kind haben möchte, mit der er quasi Mutter und Vater werden möchte. Ist schwierig zu sagen. In Dietz kommt, ich glaube, im letzten Drittel des Films, dass er zu Lenny in diesem Imbiss sagt, nachdem sich alle so wieder versöhnt haben, Leo quasi mit dem Revolver auf Louis gezeigt hat, waren sie dann kurz nochmal essen, alle sind nach Hause gegangen und er und Lenny waren die einzigen, die dann noch in diesem Imbiss irgendwie beim Hotdog-Essen geblieben sind. Und da meinte er, ja, ich habe eigentlich nichts, ich bin eigentlich nichts, so, ich muss jetzt irgendwie Vater werden, aber das Leben hat nichts für mich. So, und ich glaube, er sieht so ein bisschen seine Fälle davonschwimmen, dass er noch irgendwas jetzt im, weiß ich nicht, im mittleren Alter im was vom Leben hat, und jetzt irgendwie sich schon wieder die nächste Baustelle auftut, die nächsten Erwartungen irgendwie an ihn herangetragen werden. Du musst doch jetzt Vater sein, du musst doch für uns da sein, du musst doch jetzt irgendwie mal für eine neue Wohnung sorgen, du musst dich jetzt irgendwie umgestalten. Und immer so dieses du musst und dieses Verzagen vor diesen Unbilden des Erwachsenenlebens, des Vaterseins, das sind ja irgendwie alles noch Jungs. So, die haben ihr Thema, die treiben ihre Spielchen, die haben irgendwie ihren Freundeskreis und treffen sich zum Filme gucken und alles ist irgendwie ja so relativ sicher, könnte man sagen, so zwischen den beiden. Die haben quasi so ihre Rituale gefunden. Und jeder bleibt da irgendwie so in seinen eigenen Grenzen drin. Und er ist jetzt irgendwie der Einzige, der zumindest in diesem Freundeskreis irgendwie Vater wird. Und er hat da jetzt überhaupt keine Bezugsperson. Wahrscheinlich wird er nicht mal irgendwie selbst noch eine intakte Familie haben, zu der er sich wenden kann für Fragen und so weiter und so fort. Sondern er ist irgendwie dann trotzdem auf sich alleine gestellt. Muss bald so dieser Vaterrolle gerecht werden. Das ist, vielleicht ist das ein Ziel, das er hat. Ich könnte mir vorstellen, dass die Figur ist für mich irgendwie schon so angelegt, dass er durchaus das Gute im Sinn hat, aber nicht weiß, wie funktioniert es eigentlich, obwohl er eigentlich schon mittendrin ist, um funktionieren zu müssen. Und das Ganze scheint hier und da nicht zu funktionieren. Er ist ein verzweifelter Charakter, der versucht zu funktionieren, aber wie gesagt, es irgendwie nicht hinbekommt, nicht die richtigen, sag ich mal, ja, Kulturpraktiken besitzt, um das Ganze jetzt einfach mal in die Hand nehmen zu können, weil hier und da, ja, wie gesagt, viele Probleme irgendwie sich auftun, unter anderem, wie gesagt, mit dem Bruder Louis.
Ich glaube, du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Wir haben es hier, denke ich, mit einem Menschen zu tun, der an so einer gewissen Zwischenstation seines Lebens ist und aber nicht mehr so richtig sicher ist, ob das, was auf ihn zukommt, wirklich das Richtige für ihn ist. Ich finde, man merkt das immer wieder an so ein paar Stellen, wenn er zum Beispiel mit Lenny spricht. Also Lenny und auch vor allem Kicho sind ja die absoluten Filmnerds, die gefühlt irgendwie nichts anderes in ihrem Leben haben, außer diese Filme, ne? Gerade bei Lenny ist das ja total deutlich, ne? Wir bekommen sogar zu Beginn in dieser Videothek so eine Einführung, wo wir auch diese Chöre haben, wo die Kamera einmal so richtig schnell über die ganzen DVDs da drüber fährt und Videokassetten vor allem sind das ja gewesen. Das heißt, es hat so was Sakrales, Heiliges und das scheint so die Sicht von Lenny zu sein irgendwie, ne? Das merken wir vor allem auch, wenn dann irgendwie so ein Gast kommt und erzählt dann irgendwie die ganzen Regisseure auf, die dann in dieser Videothek zu sehen sind oder auszuleihen sind, wo man das Gefühl hat, ja okay, die ganze Filmgeschichte wurde hier einmal durchgenannt, so das Gefühl, ne? Und ich glaube, das ist jetzt Interpretation, aber ich glaube, dazu verleitet der Film einen auch. Ich glaube, dass Leo auch mal in einer gewissen Weise so ein Mensch war. Nicht mit diesem ganz großen Nerd-Level wie Lenny, aber dass er schon Filme und Unterhaltungsmedien und so weiter als eine große Form seiner Freizeitgestaltung irgendwie betrachtet hat. Denn das merkt man in diesen Gesprächen, wenn er sich zum Beispiel über den geilsten Martial-Arts-Kämpfer der Welt mit Lenny dann streitet. Mhm. Wer ist jetzt besser? Ist das jetzt hier keine Ahnung, wer wurde da genannt? Steven Seagal oder jemand anderes, ne? Motto.
Ja.
Das heißt, da merkt man schon irgendwie so eine Vergangenheit mit jemandem, der irgendwie in diesem Filmthema drin war, der aber jetzt konfrontiert wird mit diesem drohenden oder anstehenden Familienleben und man hat so das Gefühl, da ist überhaupt nicht die Leidenschaft dafür drin. Und ich glaube, dass das zu einer gewissen Weise dazu führt, dass er sich selbst erklärt, oder einzureden versucht, dass Filme ja in irgendeiner Weise so etwas Ablehnenswertes dann schon sind und man das nicht alles so ernst nehmen muss, wie das die anderen Jungs immer noch tun. Ich finde, das ist in diesen Filmvorführungsszenen ganz gut sichtbar, wenn er derjenige ist, der dann auf einmal die Logik von einer gewissen, von einem gewissen Film hinterfragt und so weiter und so fort. Und ja, das kann man ja nicht gucken, weil, der hat jetzt einmal eine Waffe einfach so und dann muss ihm Lenny erklären, ja, das ist halt so im Film, der hat halt jetzt einfach eine Waffe und das musst du akzeptieren, so nach dem Motto. Während dann Kicho noch dabei sitzt und sagt, er könnt ihr mal ruhig sein, wir gucken hier einen Film. Da fühlte ich mich sehr an mich erinnert vor so, ich sag mal so fünf bis zehn Jahren, vielleicht auch noch nicht ganz so lange her, aber auf jeden Fall ist das heute nicht mehr so, würde ich mal vermuten. Das sagt er wirklich sehr, sehr oft, dieses, wir schauen hier einen Film. Lass uns einen Film gucken. So, das ist irgendwie so ein Ding bei denen, ne? So. Und das scheint so das Ding zu sein. Und für Louis wiederum scheint das gar keine so wahnsinnig große Bedeutung zu haben. Da fragt man sich wirklich, warum ist er eigentlich da? So im Großen und Ganzen. Ne? Cool. So total unkritisch. Ja. Und er hat, glaube ich, auch keine Ahnung von diesen ganzen Sachen und so. Und so scheint irgendwie dieses Verlangen nach einer früheren Zeit irgendwie in ihm zu wabern. Aber gleichzeitig so dieses Gefühl von, ja, ich darf das nicht so ernst nehmen, weil ich werde ja jetzt Familienvater. Ich bin ja jetzt, habe ja quasi das Leben vor mir. Ja. Und da scheint mir auch so ein gewisser Neid mitzuspielen, auf die anderen beiden, die ihre Jugend nach wie vor so voll ausleben oder ihr Filmnerdtum, wenn man so will, dieses Leben, was er vorher hatte. Und deswegen versucht er das so ein bisschen schlechter zu machen, als es vielleicht dann eigentlich ist. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite haben wir dann natürlich Lenny, wo es ja offensichtlich irgendwie so ein Verlangen gibt, auch auf was anderes zu finden, nämlich Liebe im Großen und Ganzen. Der sich deswegen da auch so ein bisschen raustraut, aber eigentlich erstmal aus dieser total nerdigen Faszination für Filme heraus erstmal sowas entwickeln muss wie, ja, wie rede ich eigentlich mit anderen Menschen, wenn es mal nicht um dieses Thema geht? Wie rede ich über irgendwelche anderen Themen? Was ist an der Welt eigentlich noch interessant, hat man fast den Eindruck, dass er sich die Frage stellen muss. Und trifft dann eben auch auf diese sehr schüchterne Lea, die ja wiederum irgendwie diese ganzen Bücher offensichtlich liest in ihrer Freizeit und so weiter und so fort. Ne? Also wo auch so eine gewisse Faszination für ein anderes Medium in dem Fall drin ist. Und ja, aber das führt jetzt vielleicht schon so ein bisschen zu weit, aber so dieses Verhältnis von Leo und Lenny, diese Rückbezüglichkeit irgendwie scheint ja absolut wichtig zu sein. Also gerade, dass Leo quasi raus will aus einer Familie, die sich gerade gründet, und dass Lenny vielleicht so auf dem Weg dahin ist, auch mit so einer gewissen Unschuld dann trotzdem noch, dass er so mit so einer Kindlichkeit dann, wenn man so will. Ja.
Wenn man die beiden gesehen hat, ich habe mich immer gefragt, warum sind das eigentlich Freunde? Also wie sind die dazu gekommen? Klar, die können irgendwie über so ein paar Charaktere streiten, aber das macht ja noch keine Freundschaft aus. Wie sind die beiden irgendwie zur Freundschaft gekommen? Weil man hat ja schon das Gefühl, dass Leo schon irgendwie in so einem kriminelleren Milieu eine ganz andere Lebenswelt hat als so einen Lenny, der irgendwie zwischen Videothek und eigener Wohnstube, wo er dann irgendwie auch nur Filme guckt, pendelt und lebt. Ist ja schon irgendwie, sage ich mal, ein Gegensatzpaar, oder das sind ja Filmcharaktere, die ja eigentlich überhaupt nicht miteinander harmonieren, die sich eigentlich auch gar nichts miteinander zu sagen haben, außer zu sagen, okay, das geht bei mir ab, das geht bei dir ab, aber wo finden wir jetzt irgendwie einen Konsens, wo finden wir jetzt irgendwie so eine Form von Homogenität, die es in so einer Freundesgruppe geben kann, da passt ja keiner zum anderen und niemand ist sich ja irgendwie so richtig sympathisch, auch als es dann darum geht, dass Lenny sagt zu Kicho, ach hier, ich hab einen Job irgendwie im Kino oder so unten an der Straße, ach, nimmst du den Job an, na, ich weiß noch nicht und so weiter, ach, was sagst du, ach, ist mir eigentlich auch egal, ist deine Entscheidung, da merkt man ja auch nicht irgendwie so ein bisschen Empathie oder so ein bisschen freundschaftliche Liebe, sondern es wirkt irgendwie alles so zusammengestellt, aber nicht zusammengehörend. Und das hatte man auch einen sehr artifiziellen, beziehungsweise so einen konstruierten Charakter. Dadurch, dass ich mir schon denke, okay, wir haben es hier irgendwie schon mit so einem Sozialrealismus zu tun, aber eigentlich würden alle vier doch nie etwas miteinander zu tun haben. Klar, so einen Louis und so eine Leo, die könnte man noch irgendwie zusammenbringen, aber auch die sind klar durch die Schwester irgendwie verbunden. Okay, aber dann die zwei Filmnerds und die beiden passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Weder durch die Lebenswelt oder durch ihren Humor oder durch irgendetwas, durch die Manierismen, völlig konträr. Ist aber ganz interessant, dass es dann halt doch so ist und dann doch irgendwie auch glaubhaft funktioniert. Und ich finde es auch ganz gut, dass der Film uns nicht irgendwie glauben machen möchte oder irgendwie überpsychologisiert, warum kennen sich denn jetzt die beiden, und da gibt es dann irgendwie noch eine Story, die erzählt werden muss. Es ist einfach so, wir haben irgendwie damit zu haushalten und haben irgendwie damit zu leben, dass wir es hier mit irgendwie komischen Typen zu tun haben, die alle nicht so wirklich ja, sympathisch oder zugänglich sind.
Ich finde, es ist auch ganz gut deutlich gemacht worden innerhalb des Films, dass Leo trotzdem zu Lenny versucht, so eine gewisse Beziehung dann aufzubauen. Und zwar fragt er ihn ja immer, ja, wie läuft's mit dem einen Mädchen, was du da kennengelernt hast, ne?
Ja.
Und wo man auch so das Gefühl hat, okay, er versucht irgendwie eine Beziehung zu ihm aufzubauen über ein Thema, was für ihn gerade jetzt wichtig ist, nämlich Familie und Beziehung und so weiter und so fort. Ne?
Wo er vielleicht auch mal gut ist und gut sein kann.
Ja, genau. Er versucht, ihn so reinzuholen in seine Welt. Und genau, und scheint da auch so eine Mentorenrolle irgendwie anzustreben, irgendwie, ne? So nach dem Motto, ja, das und das kommt dann auf dich zu und so weiter und so fort, ne? Das und so geht das dann weiter und
Stimmt.
so. Und das ist dann schon ganz interessant. Ich würde ganz gern dahingehend, weil du es schon angesprochen hast, über die Rolle der Arbeit in diesem Film mal so ein bisschen sprechen, weil ich mir bei Leo tatsächlich nicht sicher bin, ob das wirklich sein regelmäßiger Job ist mit diesen Türstehergeschichten. Also er geht ja da mit Louis hin und wirkt aber in dieser Situation auch nicht irgendwie souverän. Er will ja auch gerade, wenn es um diese, also wenn es zu den Schüssen kommt und so, will er ja da sofort auch weg und so, ne? Das heißt, er ist irgendwie nicht so richtig gewöhnt an diese Situation. Und gleichzeitig sagt er aber nie, was er beruflich macht. Es wird immer mal gefragt, ob alles gut ist auf Arbeit. Und dann sagt er so, ja, ja. Aber wir erfahren nicht, was er macht so richtig. Ne? Ganz im Gegensatz zu Lenny, wo wir sichtbar sehen, dass er einen Job hat in dieser Videothek und auch eine extreme Leidenschaft dafür aufbringt. Also der Job ist fast das Größte und Wichtigste für ihn, weil er es eben so gut mit seinem Hobby verbinden kann. Dem Filme gucken, was er ständig macht. Du hattest es schon gesagt. Gerade diese Szenen, wenn er dann in seiner Wohnung ist, sich die Nudeln macht mit Ketchup drauf und dann wird so ein Film nach dem anderen einfach reingeschoben und er sitzt dann so ganz nah an diesem Fernseher und so, ne? Das lebt er aber auch während seiner Arbeitszeit aus, also da schaut er ja auch Filme und so und ist da sehr involviert. Und wenn wir über andere Arbeiten sprechen, haben wir ja auch Lea, die in diesem Bistro arbeitet, diesen Job nicht gerne macht, das sagt sie auch ganz offen, aber dann wiederum so eine Art Ausgleich findet in dem Lesen von Büchern. Also irgendwie so eine Alternative in ihrem Leben hat, die irgendwie sie zu so einer Zufriedenheit bringt, wenn man so will. Und bei Kicho ist das ja auch so, der offensichtlich gerne da drin ist. Aber lustigerweise ja gegen Ende auch merkt, dass er nicht so oder nicht nur über Filme sprechen möchte, ne? Was ja auch sehr deutlich wird. Also Mads Mikkelsen oder Lenny fragt ihn ja dann, was ist eigentlich dein Lieblingsfilm aus der Freitag der 13. Reihe? Und er sagt der dritte. Und so, echt, der dritte? Ja, und dann will er mit ihm drüber diskutieren. Und Kicho geht zu ihm hin, willst du eigentlich nur über Filme reden die ganze Zeit? So völlig aus dem Nichts, nachdem er die ganze Zeit der war, der immer gesagt hat, ja, wir schauen einen Film, sei jetzt bitte ruhig und so. Ne? Das heißt, es gibt hier schon verschiedene Beziehungen der Menschen zu ihrer Arbeit. Und bei Leo ist es halt ganz, ganz deutlich, dass er so der Einzige ist, der gar keinen Anhaltspunkt in seinem Leben hat, der ihm in irgendeiner Weise Freude bereitet. Ne? Bei den anderen sind das so teilweise die Medien oder die Arbeit an sich oder so, wenn man so will. Bei ihm ist da gar nichts irgendwie. Da ist im Prinzip eine Leerstelle und im Prinzip ist da eine Lebenssituation, die es ihm in keinster Weise erlaubt, in irgendeiner Art und Weise Individuum zu sein, sich selbst irgendwie zu entfalten, auszuleben und so weiter. Und das ist, glaube ich, dann auch der ganz springende Punkt, warum es dann zu der Gewalt kommt, ne? Die er erst am Anfang so ein bisschen entschuldigt. Er sagte, er hat diese Waffe nur aus Spaß und dann setzt er sie ja, ist er erst kurz davor, sie einzusetzen und dann am Ende setzt er sie tatsächlich ein. Ne? Also das wird dann auch sehr deutlich gemacht, dann irgendwie, dass da nichts zu sein scheint, was ihn glücklich macht. Ja.
Ja. Ist ganz interessant. Also wir können ja festhalten, dass Lea beispielsweise die Bücher hat und Kicho und Lenny haben ja Filme. Und dann bleiben natürlich noch irgendwie Leo und Louis übrig. Man könnte bei Louis sagen, okay, er hat diesen Türsteherjob, den macht er und dann ist er irgendwie noch tagsüber in der Werkstatt. So, er wird ja da auf dem Weg zu dieser Peugeot-Werkstatt, ich habe es mal versucht genauer zu sehen, wird er ja dann auch erschossen und er geht ja auch irgendwie einer Aufgabe nach, ist auch irgendwie ja eingebunden in irgendwie Arbeit, in irgendwie eine sinnstiftende Handlung, die anscheinend Leo, wie du es gerade rausgestellt hast, als einziger nicht hat. Eine Verbindung zwischen Leo und Louis ist, finde ich, aber allerdings die Lösung oder die Flucht in Gewalt, dass Gewalt irgendwie als Lösung, als Höhepunkt oder sag ich mal, als Kulmination von Lösen von Problemen angesehen wird. Ja, also die anderen flüchten sich in Bücher. Ja, Arbeit war für Lea nicht gut und so weiter, hat irgendwie einfach nur gemacht, um Geld zu verdienen, liest dann aber Bücher, um quasi irgendwie diesem Eskapismus frönen zu können, einfach mal sich in irgendeine Bücherwelt, in irgendeine Gedankenwelt zu flüchten. Genauso machen das sicherlich Kicho und Lenny, die gucken dann halt den ganzen Tag Filme, können haben auch irgendwie die Möglichkeit zu flüchten. Naja, und Leo und Louis, ja, sind halt so die beiden, die beiden Gewalttypen, die dann schon irgendwie versuchen, Oberwasser zu behalten, schon irgendwie versuchen, sinnvoll zu sein, aber dann halt häufig durch Gewalt versuchen, ihre Probleme zu lösen und nicht eben durch Rückzug und eben, wie gesagt, durch Flüchten in so eine Zwischenwelt, dass man jetzt sich da sitzt passiv und einfach mal einen Film guckt und sich so ein bisschen verliert. Und wir sehen dann ja auch Lenny, wie er dann bei irgendeinem Frankenstein-Film auf einmal die Zeilen sogar schon irgendwie mitsprechen kann. Mhm. Ja, wie so eine Art Ritual oder wie so eine Art eigene Säuberung. Man kann sich jetzt einfach mal hinsetzen, den Kopf abschalten oder die Welt ausschalten. Und sich einfach mal irgendwie in eine andere Welt begeben. Mhm. Und das hat ja Leo ganz offensichtlich nicht. Mhm. Und man könnte sagen, okay, er hat die Vaterschaft. Das ist doch jetzt dein Thema. Also arbeite dich doch da hinein und versuch da jetzt in der Vaterschaft einen Sinn zu finden und sei ein guter Papa. Aber das schafft er anscheinend auch nicht so richtig.
Ja, es ist eine Rolle, die er irgendwie nicht einnehmen will. Und ich würde zumindest ein kleines bisschen widersprechen, und zwar dahingehend, dass Leo für mich nicht von Anfang an dieser Gewalttätige oder der Typ ist, der einen Hang zur Gewalt hat, sondern das kommt dann eigentlich oder wird dann eigentlich erst reingetragen durch dieses Erlebnis, sage ich mal, was er dann vor dem Club hat. Und da ist auch ein wichtiger Punkt, den ich noch ansprechen wollte, und zwar, dass wir es hier eigentlich nicht mit, und das ist auch ein Unterschied zu Pusher, nicht mit einem Genre zu tun haben, nämlich mit dem Gangsterfilm, sondern dass hier eigentlich durch die verschiedenen Figuren verschiedene Genres so ein bisschen ausverhandelt werden und dann hybridisiert werden, wenn man so will. Wir haben dann nämlich zum einen eben das Familiendrama, was wir schon so ein bisschen herausgearbeitet hatten, also zwischen Leo und Louise, wo es halt ganz deutlich darum geht, dass die beiden sich entfremdet haben, dass es irgendwie keinen Sinn im Leben für Leo zu geben scheint, dass er hadert mit dieser kommenden Vaterschaftsrolle und so weiter und so fort. Und das alleine wäre schon was zwischen diesen beiden Figuren ausgehandelt werden könnte. Und daraus entwickelt sich dann aber etwas, und zwar entwickeln wir uns dann in eine Richtung, die wir aus Pusher schon kennen, nämlich in Richtung des Gangsterfilms, der hier reinkommt, in Form von Louis, der die Gewalt eigentlich reinträgt, der Leo dann zu dieser Tür dann eben, zu diesem Club mitnimmt und da sich dann eben Gewalt ereignet und dadurch wird das quasi so reingetragen. Leo bekommt so eine Ahnung von, was gibt's eigentlich noch hier in diesem Kopenhagen, was ich vielleicht als so einen ja nicht netten Ort unbedingt wahrnehme, weil seine Wohnung allein sieht ja auch schon sehr runtergekommen aus und so weiter und so fort, aber irgendwie, was ich aus meiner eigenen Lebensrealität vielleicht gar nicht so unbedingt kenne, so wenn man so will. Und das setzt sich ja dann weiterhin fort, vor allem eben an der Figur von Louis. Also da gibt es ja auch dann, wir hatten es schon angesprochen, diese Entführung, da gibt es dann diesen AIDS-Kranken, der gegen Geld dann eben sein Blut rausrückt und so weiter und so fort. Haben wir dann eben die Figur, die dann in so einer Halle rumhängt und dann kurz davor ist, auch noch verprügelt zu werden und so. Oder auch, er wurde ja vorher mit einer Flasche dann zu Boden gebracht. Und da haben wir dann eben so einen weiteren Hybrid. Und wir haben dann parallel laufend noch einen klassischen Liebesfilm eigentlich, so eine Annäherung zwischen eben Lenny und Lea, die dann auch noch mit reinkommt und quasi so nebenher verhandelt wird, wenn man so will. Und alles wird quasi hybridisiert und zusammengebracht durch diese Filmvorführungen, quasi durch diesen Kinoraum von Kicho. Mhm. Da sitzen die dann einfach auf einmal so komplett nebeneinander und dann haben wir quasi diese verschiedenen Genres in einem Raum so sitzen und bekommen diese einzelnen Geschichten miteinander verzahnt und diese Figuren, wie sie mit der Lebensrealität der anderen Menschen konfrontiert werden, auf der einen Seite, und aber auch mit dem, was sie dann im Kino sehen. Darauf möchte ich dann nochmal gesondert zukommen, weil auch die Art und Weise, welche Filme die sich da angucken und wie diese Figuren darauf reagieren, meiner Meinung nach auch so eine Art medienrezeptionistischer Kommentar ist, wenn man so will. Also das scheint mir ein ganz, ganz großes Thema dieses Films zu sein, Rezeption von Medien und die Wirkung auf verschiedene Figuren, wenn man so will, oder Menschen oder vielleicht auch bestimmte Konsumentengruppierungen, die bestimmte unterschiedliche Erfahrungen oder bestimmte unterschiedliche Einstellungen zu verschiedenen Medien haben. Das scheint ein großer Punkt zu sein. Aber erstmal finde ich diese Genre-Hybridisierung interessant. Und das ist etwas, was Bleeder, ich will jetzt nicht sagen Pusher voraus hat, aber was er sozusagen erweitert sozusagen, wo man auch erstmal nicht damit rechnet, dass diese Gewalt dann später vielleicht noch so unbedingt eine Rolle spielt, weil es ja sehr, sehr langsam reingeht. Ne? Mhm. Man wird so, für mein Gefühl, so ein Stück weit auch in den anderen Segmenten die eben nichts mit Lewis zu tun haben oder mit Leo, immer so ein bisschen herangeführt an die Gewalt. Also es deutet sich immer so etwas an, was dann allerdings nicht eintrifft oder dann erst später eintrifft. Also man hat früher schon das Gefühl, dass es zu einer physischen Auseinandersetzung kommen könnte, zwischen Leo und Luis, meiner Meinung nach. Also weil die sich ja dann auch schon mal so ein bisschen streiten. Und man hat schon mal das Gefühl, okay, in dieser heruntergekommenen Wohnung, vielleicht kommt es ja mal zu einer Schlägerei oder sowas, die gefährlich werden könnte. Ich finde aber auch zum Beispiel, ich glaube, es ist die erste Szene in der Videothek, dann kommt einer der Gäste rein und fragt, ob es hier Pornos gibt. Und da spricht er dann, oder Lenny sagt dann, hier Kicho, komm mal rum, da ist jemand, der will in deine Abteilung rein. Und fragt dann Kicho nochmal, gibt es hier Pornos? Und der hat man so das Gefühl, ist kurz davor, ihn zusammenzuschlagen, weil er so denkt, was, hast du gerade gefragt, ob es hier Pornos gibt? So nach dem Motto, wir sind hier so ein hochrangiger Laden, wir haben hier Fellini, Godard und so weiter und so fort. Hier gibt es doch keine Pornos. Aber dann führt er ihn doch so selbstverständlich da hinten rein und zeigt ihm alles und sagt ihm, was es so alles gibt. Ja. Aber kurz denkt man, ja, es könnte jetzt auch alles gut, könnte jetzt auch zu einer Auseinandersetzung kommen. Mhm. Ja.
Ist eine interessante Szene. Habe ich auch so ein bisschen, das ist jetzt vielleicht weit hergeholt, aber so ein bisschen als Kommentar wahrgenommen, als es eben um diese Pornofilme geht. Also wir haben ja vorher, in der Szene vorher, exerziert oder buchstabiert ja Lenny alle Regisseure, die mal irgendwie was Namhaftes gemacht haben, ja so in, also wirklich im Sekundentakt, so staccatoartig, einfach so in einem Atemzug vorneweg, irgendwie, weiß ich, 50, 60, 70 Regisseure, einfach so. Und dann kann er zu diesem Pornofilm, zu diesen anrüchigen, schmutzigen, abseitigen Sachen, die ja gar nichts mit seinem Charakter zu tun haben. Natürlich kennt er keine Pornos, oder guckt den ganzen Tag irgendwelche sterilen, vielleicht schon irgendwie sexualisierten Filme, kennt ja, also kann ja auch irgendwie Deodato und so weiter und Lenzi irgendwie, die ja auch durchaus irgendwie sadomasochistische Filme gemacht haben, kann er dann durchaus irgendwie exerzieren. Aber dann diese Sexualität in Reinkultur, im Pornofilm, dieses Überspitzte, halt nicht. Und das muss dann halt Slatko übernehmen. Slatko Buric, beziehungsweise Kicho, sorry. Und es ist ganz interessant, was dieser Gang, beziehungsweise als Kicho dann anfängt, genauso wie Lenny auszubuchstabieren, was es alles für Pornos gibt. Ja, Teens und das und das. Und auf einmal fängt Kicho an, genauso die, nicht wie Regisseure, aber eben die Subgenres des Pornokinos, einfach genauso herunterzubeten. Und ja, man merkt, wie dieser Kunde da schon so nervös wird. Der hat ja die ganz kurz geschorene Frisur, kämmt sich dann aber einmal so ganz verlegen irgendwie die Haare und wird schon irgendwie, als es dann irgendwie um Schwangere und um Tiere und so weiter ging, wird dann schon so ganz hibbelig und aufgeregt und merkt, was er hier eigentlich für eine Auswahl hat. Und das ist, finde ich, sowohl das, was Lenny macht mit diesem ganz normalen, sage ich mal, Regisseuren des Spielfilms, als auch dann mit diesen Genres oder mit den Arten des Pornofilms, ist schon irgendwie so ein Kommentar, was Film eigentlich ist oder was Film eigentlich bietet. Film bietet in dem Sinne ja schon eine Form von Auswahl, eine Form von Kontrolle. Man darf wählen, man darf sich etwas, das man sieht und das man auch vielleicht innerlich auf eine emotionale Art und Weise spüren kann, ähnlich wie vielleicht Liebe zu einem anderen Menschen, Liebe zu einem Film oder eine Bindung irgendwie zu dem, was man sieht, darf man sich irgendwie untertan machen. Es ist schon irgendwie eine Machtstruktur, in die man, also gegenüber des Films, in die man Film und die Menschen im Film irgendwie mit sich in Verbindung bringen kann, ohne dass man irgendwie fragen muss, dass man sich kennenlernen muss, dass man sich jetzt irgendwie gut anstellen muss, sondern man kann das einfach auf Knopfdruck erwarten und bekommt das. Und Dinge werden dadurch, oder diese Dinge, meinetwegen hier, irgendwelche Sexuellen, werden dadurch irgendwie verfügbar und steuerbar, sowohl irgendwie, wie gesagt, emotional oder irgendwie visuell. Die in der Realität für diesen Menschen, da bin ich mir fast sicher, unverfügbar sind. Der wird nie diese Auswahl an Sexualität geboten bekommen in seinem Leben, die er da irgendwie mit einem Handgriff irgendwie erhaschen kann. Und wie gesagt, Dinge bieten sich halt und man hat halt, wie gesagt, eben eine Auswahl. Und bei einer Schwangerschaft oder bei finanziellen Problemen oder existenziellen Problemen hat man diese Auswahl wiederum nicht. Die Szene hat zwar nichts mit Leo zu tun, aber ich finde, das ist ein ganz schöner Kontrast. Leo hat keine Auswahl außerhalb dieser Videothek. Er muss irgendwie mit dem Leben, was das Leben für ihn bereithält und was halt so alles an Determination an ihn herangetragen wird, sei es unverschuldet, sei es selbstverschuldet. Aber innerhalb dieser Videothek kann man aus allem auswählen. Man kann in das Jahrzehnt gehen, man kann in das Genre gehen, man kann sich den Porno angucken, man kann sich den Film angucken. Man hat im Prinzip die freie Auswahl aus einem Archiv irgendwie kultureller Bildung Und das verspricht ja schon irgendwie eine Form von Sicherheit, die er dann vornehmlich Lenny auch immer sucht. Er sucht ja diese Filme, damit er eben nicht in die große, weite Welt muss, um irgendwie auf Ablehnung, um auf Gewalt, um auf Bedrohung und so weiter treffen zu müssen, denke ich jetzt einfach mal. Weil das, wie gesagt, dieser eher zurückgezogene, nerdige, geekige Typ ist, der von der hiesigen Welt eigentlich gar nichts wissen möchte, dessen Medium nicht die Realität ist, sondern eigentlich wirklich nur der Film sein soll und in die er sich dann eben reinflüchtet und reindenkt. Und das war, finde ich, ganz interessant, ja, in dieser, wie gesagt, in dieser Porno-Ecke, was man da auf einmal dann für eine Auswahl hat und was es da auf einmal, sage ich mal, für Dinge gibt, die Gelüste befriedigen können, die aber in der realen Welt völlig unverfügbar sind. Mhm.
Also sich quasi Dinge oder Menschen untertan zu machen für eine bestimmte Zeit, die eben ein Film dann geht sozusagen und dann eben auch so gewisse Gelüste zu befriedigen. Also da sind wir natürlich auch ganz, ganz stark bei, im freudschen Sinne, bei Skopophilie, also bei der Schaulust, wenn man so will, ne? Also so dieses andere Menschen beobachten mit der Gewissheit, dass ich selbst nicht beobachtet werde und so weiter und so fort, ne? Also dass man eben diese natürliche Trennung der Leinwand hat, dass man auf der einen Seite über die Leinwand verbunden ist mit anderen Welten, aber auf der anderen Seite genau weiß, hier gibt es eine Trennung sozusagen. Was hier sehr, sehr wichtig erscheint, sowohl in diesem pornografischen Sinne als auch bei den anderen Filmen, die wir hier innerhalb dieses Filmes sehen. Ne? Also du hast schon Frankenstein angesprochen, der hier eine Rolle spielt. Texas Chainsaw Massacre wird, glaube ich, an einer Stelle auch gezeigt und dann noch zwei andere Filme von William Lustig, die hier eine Rolle spielen, Vigilante und Maniac. Was dann auch später noch sehr, sehr wichtig ist, glaube ich, weil Refn in diesem Film, glaube ich, auf der einen Seite diese Faszination für Film zeigen möchte und dass es einen Unterhaltungswert erstmal auch grundsätzlich hat und so eine gewisse Form von Eskapismus hier eine große Rolle spielt. Das gleiche gilt bei Büchern, ne? Also bei Lea hat man es ja auch schon, sie ist nicht so wirklich zufrieden mit ihrem Job im Bistro, aber geht dann in diese riesige Bücherei, dieses Paradies da und man hat das Gefühl, wahrscheinlich hat sie den Großteil davon auch schon irgendwie durchgelesen. Mhm. Sie hat ja irgendwie gesagt, sie liest da irgendwie 5 Bücher in der Woche oder so oder eine bestimmte Anzahl oder Größe von Büchern am Tag sogar, also ist da wirklich tief drin und scheint so eine ähnliche Faszination dafür zu haben, wie Lenny für Filme eben, was ja auch so eine interessante Verbindung zwischen beiden ist. Entschuldigung. Und auf der anderen Seite hat Film ja aber noch ganz, ganz andere Möglichkeiten oder Medien generell ganz, ganz andere Möglichkeiten der Wirkung, nämlich zum Beispiel auch so eine Form von Identitätsbildung, also dass man sich zum Beispiel eine bestimmte Figur anguckt und dann sich denkt, okay, ich gestalte mein Äußeres auf diese Weise. Das Gefühl hat man bei Kicho irgendwie ganz deutlich in dieser Szene, wenn er sich so stylt und mit den Koteletten und so, ne, dass da irgendwie eine Form von Filmrezeption oder Medienrezeption eine Rolle spielt, damit er sich so gestaltet hat, wie er dann ist. Und ich glaube, dass gerade für Lenny und Kicho auch eine Form von Gewaltkompensation hier eine große Rolle spielt, was, glaube ich, auch sehr eng damit zusammenhängt, dass sie in ihrem wahren Leben eigentlich ziemlich zufrieden sind mit dem, was sie tun, so im Großen und Ganzen. Also, dass sie im Prinzip genau einschätzen können, hier findet eine Trennung zwischen der realen Welt und der Leinwandwelt statt. Ich schaue mir diese gewalttätigen Filme an, weil ich weiß, das ist eben Film, das passiert dort im Film und ich möchte es in meiner Realität eigentlich nicht haben. Und ich habe das Gefühl, dass das bei anderen Figuren hier in diesem Film eine andere Rolle spielt. Nämlich gerade bei Leo merkt man, dass diese Gewaltinspiration, glaube ich, erstmal aus diesem Vorfall vor der Diskothek kommt, aber sich dann, glaube ich, auch nochmal verstärkt durch die Szenen, die er da auf der Filmleinwand sieht. Er greift nämlich zu der Waffe, während die sich Vigilante angucken, ein Film, in dem sehr viel geschossen wird, wenn man so will, mit Robert Forster, wo es ja darum geht, dass quasi ein Familienvater, dass die Frau von diesem Familienvater von einer Bande verletzt wird und das Kind umgebracht wird und er dann quasi so einen Rachefeldzug gegen diese Bande führt. Und das ist in einer gewissen Weise wahrscheinlich auch gerade mit den Schusswaffen, die dort eingesetzt werden, irgendwie eine Inspiration für Leo voranzugehen, weil er eben ansonsten im Leben nichts hat. Also es scheint so darauf hinauszulaufen, dass es in seinem Leben in keiner Weise irgendwie einen Ankerpunkt der Freude gibt und dass deswegen die Gewalt so eine Art letzter Ausweg ist, um irgendwie damit umzugehen, wenn man so will. Und eben dieses Leben, auf das er zusteuert, gewaltsam zu beenden, wenn man so will. Indem er dann eben auch, es scheint so, als ob es ein Versehen ist, aber das Kind seiner Frau umbringt. Nee, es ist ja kein Versehen, er tritt ja da sogar rein, ne? Also von daher ist es schon ganz deutlich eigentlich die Beendigung dessen. Und ich finde aber die Wirkung bei Lewis auch nochmal viel spannender, Denn bei ihm scheint es auch so eine Gewaltinspiration zu sein, aber auch eine Inspiration hinsichtlich der rassistischen Äußerungen, die er dann später tätigen wird. Das hängt auch sehr stark mit dem Film Vigilante zusammen, der da gezeigt wird. Denn diese Bande, die in dem Film von William Lustig gezeigt wird, ist sehr multikulturell, um das mal so zu sagen. Wir haben zu Beginn diese Diskothekenszene und da sind das ja zwei Leute, die irgendwie aus dem arabischen Raum zu stammen scheinen, irgendwie ursprünglich Migranten oder migrantischen Hintergrund in der Familie zu haben scheinen. Aber trotzdem ist er ja nicht derjenige, der die rassistisch beleidigt, sondern es ist dieser andere Türsteher da sozusagen. Ne? Das heißt, er scheint da irgendwie nicht so richtig dahinter zu stehen. Dann schauen die diesen Film Vigilante und kurz darauf haben wir es in einem Kiosk mit diesem Vorfall zu tun, dass er diese beiden Leute, die dahinter stehen und auch eben einen Migrationshintergrund zu haben scheinen, rassistisch beleidigt im Endeffekt. Ne? Also es scheint so zu sein, dass hier so ein Prozess stattgefunden hat von irgendwie die Nicht-Weißen sind irgendwie ablehnenswert oder das sind Kriminelle und so weiter und so fort, die sind nicht ehrlich. Und daraus hat sich dann quasi etwas in der die Realitätsbildung von Lewis verändert, dahingehend, dass er das wirklich so denkt dann auch und auch quasi zumindest in dieser einen Szene auf seine eigene tatsächliche Realität umsetzt, quasi. Das quasi rausholt und quasi beeinflusst wurde dadurch. Ja.
Ich hätte dazu vielleicht noch einen kleinen Zusatz. Ich habe es, also gerade, ja, so dieses Rassismus-Ding, das Lewis da zu vertreten scheint, habe ich so ein bisschen als Distinktionsgewinn wahrgenommen. So, er ist in dieser Gruppe und jeder kennt sich da irgendwie in etwas gut aus. Die einen kennen sich mit Filmen gut aus, der andere wird jetzt irgendwie Vater, ist an der eigenen Schwester dran. Und er ist jetzt irgendwie so derjenige, der irgendwie so ein bisschen aus dem Raster fällt, ist wie gesagt auch klein gewachsen, muss ich sicherlich auch behaupten, arbeitet in der Diskothek, hat da auch wie gesagt mit Gewalt zu tun, die in dem Freundeskreis gar nicht so gut ankommt, als er in dieser Szene drauf angesprochen wird, weiß er gar nicht, sich so richtig zu rechtfertigen, ja, warum habe ich das jetzt eigentlich getan? Aber er versucht dann trotzdem über diesen Rassismus sich vielleicht so ein bisschen abzugrenzen und irgendwie zu manifestieren, okay, ich bin ja doch jemand und ich bin ja doch irgendwie jemand, der etwas zu sagen hat und der hier irgendwie eine Meinung zu vertreten hat und irgendwie eine weiße Rasse zu vertreten hat und irgendwie seine Heimat schützen muss und so weiter. Wohin dessen ja Lenny und Kicho dann auch wiederum den Distinktionsgewinn haben, weil sie während des Films gucken sich halt super auskennen. Die wissen, wer da der Schauspieler ist, also aus welchem Jahr das kam und was der noch für Teile gemacht hat. Und sind halt, wie gesagt, in dieser Freundesgruppe und man trifft sich zum Film gucken ja eh schon irgendwie diejenigen, die sich super auskennen und da eigentlich schon so dieses Mitspracherecht haben, alleine, weil man ja sich immer irgendwie zum Film gucken trifft, wo dann eben Lewis auch mitkommt, aus welchen Gründen auch immer. Er dann aber, wie gesagt, mit der Freundesgruppe auf einmal selber das Zepter übernehmen kann, in diesem Kiosk. Ja, jetzt guckt man keinen Film, sondern jetzt ist man im Kiosk und jetzt bin ich mal derjenige, der hier jetzt auch mal irgendwie was sagen und mal was bestimmen und mal irgendwie die Zügel lenken darf. Ja, also wie gesagt, das nur als kleiner Zusatz, warum da vielleicht dann auf einmal so dieses Rassismus-Ding durchbricht, obwohl er ja noch irgendwie vor der Diskothek gesagt hat, mit dem anderen Türsteher, ja, hier, du, der hat ja auch was gegen Ausländer, naja, nee, habe ich eigentlich nicht wirklich, esse auch Falafel, macht ja auch nichts und so weiter und so fort. Und dann verfestigt sich das auf einmal und er meinte, als er da in die Zeitung schaut, jetzt müsste er mal hier irgendwie den starken Max markieren und jetzt die irgendwie, weiß ich nicht, die Rassismuskeule schwingen. Ja.
Sich also selbst quasi als Mensch oder als Figur auch nochmal irgendwie zu konstruieren.
Genau, so ein bisschen
oder
Selbstwirksamkeit mal zu erfahren. Also wenn man die schon nicht von anderen bekommt, weil man jetzt sich mit dem Film nicht auskennt und eigentlich nichts zur Situation mit den Kumpels beitragen kann, weil die eh nur irgendwie über Filme quatschen, dann muss ich halt selber dafür sorgen, guck mal, jetzt bin ich auch mal da, jetzt will ich auch mal und ja. Ich kann auch Druck machen, weil ich eine Schwester habe, die kann ich auch verteidigen und da muss ich mich jetzt irgendwie als starker Bruder aufführen, weil ich eine Schwester habe, die zwar erwachsen ist, aber irgendwie das kleine dumme Liebchen ist und ich muss da jetzt hier irgendwie der Starke sein und irgendwie versuchen, meine fallische Macht dann doch irgendwie zu behaupten. Ja,
wahrscheinlich, ne? Stimmt. Toxische Männlichkeit auf jeden Fall ein Thema bei Lewis auch.
Ja.
genau. Ja, aber das war für mich tatsächlich so quasi so das letzte oder das große Thema eigentlich, was dieser Film so aufmacht, dass wir auf der einen Seite diese verschiedenen Genres haben, aber auf der anderen Seite, dass er dieses Bild aufzumachen scheint, die Rezeption von bestimmten Medien scheint quasi in die Realität hineinzuwirken und so eine Art Wechselwirkung zu erzeugen, wobei diese Wechselwirkung nicht gezeigt wird jetzt, also so nach dem Motto, da müsste einer der Leute quasi Regisseur sein und müsste dann einen Film drehen, der in diese Richtung geht, so, ne, das wäre ja quasi dann der nächste Schritt, aber quasi diese Auswirkung auf Rezipienten anhand von verschiedenen Leuten in verschiedenen tatsächlich eigenen Lebenssituation sozusagen. Es hat auf mich so ein bisschen gewirkt, als würde er auch so einen kleinen Kommentar nochmal bringen auf so eine Zeit, in der ja so Diskussionen rund um FSK, um Jugendfreigaben, rund um Gewaltdarstellung in Medien auch nochmal ein viel, viel größeres Thema war als heute, dass er da sagen wollte, ja Leute, es liegt nicht unbedingt an den Filmen, sondern es liegt immer an den Lebenssituationen der Menschen, die in irgendeiner gewissen Weise in etwas reingeraten sind, was dazu führt, dass diese Filme vielleicht eine Art Verstärker sein könnten, aber nicht der Hauptgrund dafür, dass diese Menschen in einer gewissen Weise ausrasten. Wobei er das zumindest dann doch zuzugeben scheint, in meiner Lesweise zumindest, dass zumindest die Inspiration und die Verstärkung durch solche Medien eine Rolle spielen könnte zumindest. Mhm. Ne? Ohne dass ich da jetzt für Zensur oder so bin. Ich glaube, damit muss man einfach leben,
ja.
So meiner Meinung nach. Aber das scheint irgendwie so eine Rolle zu spielen irgendwie. Das ist ja, ich kann mich ja daran erinnern, kurz darauf gab es ja auch hier zum Beispiel in Deutschland diesen Amoklauf, den wir hier in Erfurt Stimmt. hatten.
Ja.
Und da gab es ja die große Diskussion um Killerspiele, mhm. Werke wie Counter-Strike, Call of Duty und so weiter und so fort. Sollten Kinder damit schon konfrontiert werden und so. Und das, da hatte man ja auch einen ganz, ganz schönen langen Rattenschwanz, den man danach so ausdiskutieren musste. Ich für meinen Teil zumindest noch nicht, weil ich war noch zu jung, um an solchen Diskussionen ja. teilzunehmen. Aber das war medial auf jeden Fall ein Riesenthema ja dann, ne? Und ich glaube oder könnte mir vorstellen, dass das früher auch schon der Fall war. Also ganz offensichtlich, weil früher es ja noch viel, viel üblicher war, Medien geschnitten, gerade Filme geschnitten auf den Markt zu bringen, was ja heutzutage immer seltener, sagen wir es mal so, ja. vorkommt. Ne? Also eher werden Sachen von früher sogar nochmal aufgrund einer gewissen historischen Vergangenheit, dass etwas früher vielleicht nicht zumutbar war und heute aber eher lächerlich wirkt, vielleicht werden ja Sachen eher freigelassen. Ne? Also ein Beispiel, wo es jetzt nicht um die Lächerlichkeit geht, aber trotzdem glaube ich ganz erwähnenswert wäre ja zum Beispiel Salo, der jetzt demnächst irgendwie bei Wicked Vision auch übrigens veröffentlicht wird. Ne? Oder andere Geschichten. Tanz der Teufel zum Beispiel wurde damals ja so als der schlimmste Film aller Zeiten vom Publikum gesehen. Und wenn man sich das Ding heute anguckt, hat das ja fast schon komödiantische Qualitäten. Ne? Also, ja.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich glaube auch, es wurde ja auch Maniac gezeigt, also von William Lustig 1980. Ich glaube, zu der Zeit, Anfang der 2000er oder Ende der 90er, war der Film sogar noch verboten, indiziert und so weiter und so fort. Der ist ja jetzt erst in den letzten Jahren nochmal begutachtet worden und ist jetzt, glaube ich, ungeschnitten und frei verfügbar. Ja, also ich würde Nicolas Winding Refn durchaus zutrauen, dass er hier nochmal irgendwie so einen kleinen moralischen Impetus installiert hat, der ja einfach zeigen soll, guck mal, derjenige, der ja sogar sich der Rationalität und Logik des Films nicht unterordnen möchte, sondern der einfach da sitzt und versucht, das rational zu erklären. Und der Film muss ja für jeden irgendwie verständlich und nachvollziehbar und mit logischen irgendwie weltlichen oder gegenwärtigen Dingen begründbar sein. Das ist dann ja der, bei dem irgendwie die Sicherung durchbrennt und diejenigen, die sich dieser filmischen Welt hingeben können und die dadurch irgendwie eine Form von ja, vielleicht von Läuterung, von Reinigung, von Zerstreuung und auch so ein bisschen von Flucht verspüren. Diejenigen lässt das völlig ja unbeachtet von Gewalt und ja wirklich pazifistisch. Also da sitzen, die können dem ja eigentlich dann nur zugucken, wenn dann auf einmal irgendwie Leo aufsteht. Und können die Situation ja überhaupt nicht entschärfen, obwohl sie sicherlich schon Filme geschaut haben, so viele Filme geschaut haben, denen Gewalt passiert und Gewalt verhindert werden soll und so weiter und so fort. Aber diese Manierismen oder sage ich mal so diese Handlungsschemata, die dann vielleicht auch im Actionfilm oder irgendwie im Hongkong-Film und so weiter dann immer doch die gleichen sind, weil man sich irgendwie innerhalb einer Phase des Films, einer Phase eines Genres befindet und dort häufig Wiederholungen und mit verschiedenen Tropes gespielt wird, kann man das dann trotzdem ja nicht auf die wahre Welt replizieren, beziehungsweise sorgen die Filme nicht dafür, dass man wie so ein Roboter dann aufsteht und schemenhaft irgendwas nachspielt oder nachexerziert, weil man es ja halt im Film gesehen hat. Also das, da würde ich dir durchaus zustimmen, dass man das hier dann doch nochmal rauslesen kann, sondern dass vielleicht eher auch die Orientierungslosigkeit und vielleicht die Perspektivlosigkeit dazu führen kann, dass Gewalt passiert, dass ganz andere Faktoren viel entscheidender dafür sind, dass dann eben irgendwelche Gewalttaten, irgendein Amoklauf, irgendeine Schießerei, irgendwie gesagt ein Mord passiert, als dass man jetzt in Film, in Spiel, was auch immer herziehen kann und sagen kann, ah, der ist daran schuld, also müssen wir das jetzt irgendwie verbieten. Ja, das Bewusstsein besteht, denke ich mal, aus seit wenigen Jahrzehnten, vielleicht seit wenigen Jahren. Aber ich glaube, da hast du recht, zu der Zeit war das, glaube ich, noch irgendwie verhärteter oder gerade im Aufkommen, dass man irgendwie mal diskutieren muss, inwiefern Dinge, die man sieht für oder die aus Medien heraus, aus Spielen oder aus Filmen, für Taten in der Realität sorgen und letztlich dazu motivieren oder irgendeine psychologische Disposition schaffen, dass auf einmal Mord bagatellisiert wird und völlig in Ordnung ist und irgendwie als Mittel der Wahl wahrgenommen werden kann, wenn man jetzt das Gefühl hat, man müsse jetzt Selbstjustiz üben. Ja, ist das hier sicherlich schon ein leichter Gegenkommentar, wenn auch jetzt nicht irgendwie zentral im Film.
Nee, absolut. Also es wird nicht einem als Zuschauer ins Gesicht geworfen, ja, sozusagen. Ne? Also das ist schon ein Thema, was so nebenher mitschwimmt vielleicht irgendwie, aber was sich ganz natürlich im Prinzip herausbildet als Bewusstsein beim Zuschauer durch die Kontraste, die der Film aufbaut, weil wir haben am Ende dann eben nicht den Mord von Leo, der Film endet nicht damit, sondern eben auch nochmal, dass eigentlich die beiden größten Nerds, wenn man so will, in ihren beiden Medien dann nochmal zusammentreffen und eigentlich die friedlichsten und introvertiertesten Personen sind und diese ganz niedliche Liebesgeschichte da erleben. Und da haben wir ja auch nochmal so dieses inszenierte, theaterhafte, wenn der Film endet, ne? Also dass da eben diese zwei, das Licht geht komplett aus, bis auf zwei Scheinwerfer, die vom Himmel auf die beiden Figuren scheinen und klar wird, ja okay, das wird die Zukunft. Die beiden kommen irgendwie zusammen oder sind jetzt in diesem Moment zumindest so für sich quasi innerhalb dieses Bistros dann so, ja.
Ja, genau. Ist ein ganz lustiger Effekt. Auf einmal hat man irgendwie so eine Bühne. Auf einmal ist die gesamte Kulisse weg und auf einmal sieht man wirklich nur zwei Menschen, die irgendwie jeweils zwei völlig fokussierte Lichter oder Scheinwerfer über sich haben, einfach irgendwie in einem dunklen Raum stehen und alles weitere wird dann auf einmal der Deutung überlassen. Also es ist auch ganz schön, wie schnell dieser Realismus ausgesetzt werden kann, der uns durch Bleeder oder meinetwegen durch Pusher auch versprochen wird. Denn letztlich sind so realistisch oder so sozialrealistisch das Wirkmal, letztlich sind es ja dann doch nur Filme und ich finde es schön, dass man so mit dieser Schwelle spielt. Guck mal, also so leicht kann ich euch den Hahn abdrehen und auf einmal habt ihr nicht mehr euer realistisches Ding und denkt, ach, das ist ja die Wirklichkeit, sondern ich kann hier ganz schnell spielen und kann hier irgendwelche Kniffe anwenden, um euch völlig aus dem Konzept zu bringen und zu zeigen, dass, Leute, das ist ein Film. Auch das, was ihr hier seht, auch wenn wir verschiedene Ebenen haben und einen Film im Film sehen und so weiter und so fort, ist das, was wir dann letztlich auf der Mattscheibe sehen, immer und sei es noch irgendwie so klein und so authentisch und was auch immer, ist es halt trotzdem irgendwie ein Film und unterliegt einer künstlerischen Macht.
Absolut. Und das ist dann natürlich auch nochmal ein interessanter Effekt, weil wir auf der einen Seite natürlich über diese einzelnen Figuren und ihre Beziehung zu den Medien, vor allem Filmen, nachdenken können. Und auch da haben wir ja quasi, ist es ja nicht eindeutig bezogen auf jede Figur, ne? Also ich hatte ja zum Beispiel gesagt, Kicho, wie der am Ende dann zu diesem Medium steht, ist auch relativ schwer zu sagen. Er scheint auch irgendwie so einen kleinen Ausweg zu suchen, ne? Und da scheint es vielleicht auch so eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Leben da draußen irgendwie zu geben. Also da deutet sich auch so etwas an von, ja, was ist da eigentlich, wenn das für ihn mal zusammenbricht sozusagen oder wenn er das Interesse daran verliert und selbst mal in ein anderes Leben hineingehen würde. Das heißt, das ist, man kann das jetzt relativ gut vereindeutigen anhand von sowas wie Leo, Louis, Lenny vielleicht in einer gewissen Weise, aber trotzdem bleibt die Beziehung zwischen der Menschen zu den Filmen und inwiefern sie auf die Figuren wirken, bis zu einem gewissen Grad immer noch Interpretationsspielraum und gerade dadurch, dass Refn ja so einzelne Momente dann doch inszeniert, die auch wirklich inszeniert wirken, wie eben diese Endszene, werden diese Fragen ja eigentlich dadurch auch wieder auf uns Zuschauer zurückgeworfen im Sinne von, ja, welche Wirkung hat das, was ich hier sehe, eigentlich auf mich? Inwiefern wünsche ich mir denn nicht auch so etwas wie dieses verliebte Zusammenkommen der beiden am Ende? Inwiefern wünsche ich mir auch in meinem eigenen Leben so eine Form von Gewalt oder habe so eine gewisse bin vielleicht auch in einer gewissen Weise in einer Ausweglosigkeit gefangen, wie das bei Leo der Fall ist, oder bin vielleicht unzufrieden mit meinem eigenen Leben als Familienvater, Ehefrau, was auch immer irgendwie in einer gewissen Weise, ne? Also das sind ja alles so Fragen, die für uns alle die ganze Zeit irgendwie auch so eine Rolle zu spielen scheinen, wenn wir uns mit Filmen auseinandersetzen, und Bleeder ist so ein Film, der das irgendwie sichtbar zu machen scheint, aus meiner Sicht. Ja.
Findest du Bezüge zu Refn ab 2008 in Bleeder? Findest du da irgendwelche Schnittmengen? Findest du da irgendwelche Gemeinsamkeiten oder zumindest Indizien dafür, was dann meinetwegen in Valhalla Rising, in Bronson, in Drive, in irgendwie Only God Forgives passiert.
Also Bronson, finde ich, da gibt es ein paar Beziehungen zu Bleeder. Dahingehend, dass wir es ja eigentlich mit einer realen Person zu tun haben. Mhm. Das war ja dieser Typ, der in, ich glaube, Großbritannien eingesperrt wurde wegen irgendeiner Lappalie und dann irgendwie die längste Zeit überhaupt im Gefängnis verbracht hat, weil er immer wieder sich mit Polizisten geprügelt hat und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben Realismusversprechen drin. Gleichzeitig haben wir da auch immer wieder diese Theatralität und diese Szenen, wo Tom Hardy dann auf einer Bühne steht und dann von oben so beleuchtet wird und so ein bisschen was dazu erzählt noch, so zu seinem Leben oder das in, auch in so eine Versform irgendwie hineingibt, also sowas künstlerisch, also einen künstlerischen Ausdruck dafür findet. Das scheint mir irgendwie wichtig zu sein. Und auf der anderen Seite, ja, ich würde fast sagen, bei Refn gibt es fast immer irgendwie dieses Realismusversprechen, wenn man so drüber nachdenkt. Also man könnte sich auch vorstellen, dass zum Beispiel so Drogenpartys wie in The Neon Demon unter Supermodels in einer ähnlichen Art und Weise stattfinden könnten. Genauso wie es natürlich sowas wie Fluchtwagenfahrer, Kriminelle wie in Drive beispielsweise gibt. Aber er stilisiert das dann ja trotzdem immer wieder um, ne, in Drive, durch die Lichtstimmung vor allem, dadurch, dass es dann diese Art monströsen Kopf dann am Ende von Ryan Gosling gibt, ne, wir quasi nicht mehr sein Gesicht sehen, sondern das andere. Oder dann eben auch das, was dann in Neon Demon passiert mit dem Auge und so weiter und so fort. Der Film, der da vielleicht so ein bisschen aus dem Raster fällt, ist Valhalla Rising, der tatsächlich komplett in dieser mythischen Sagenwelt spielt. Bei allen anderen scheint das irgendwie so zu sein, ohne dass ich die Serien beispielsweise gesehen habe, die er gemacht hat. Aber wenn man auch so an sowas wie Only God Forgives denkt, also es scheint immer irgendwie so dieses Realismusversprechen mit einer Stilisierung zu sein und diese Stilisierung wird aber von Film zu Film, hat die einen höheren oder niedrigeren Stellenwert jeweils. Und im Spätwerk dann natürlich deutlich höher, so im Großen und Ganzen. Hier hat man immer wieder, du hast die Inszenierung ja wunderbar beschrieben, auch diese Handkameraaufnahmen, diese dreckigen Innenräume und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, damit, mit diesen Elementen, ist er wahrscheinlich am ehesten noch an sowas wie Bronson irgendwie, ehrlich gesagt. Wobei wir da auch schon eine sehr statische Kameraeinstellung haben, im Großen und Ganzen, wenn man so drüber nachdenkt. Aber er scheint dann später doch schon eher in diese Richtung zu gehen, die er dann mit seinem nächsten sehr erfolgreichen Film dann eigentlich etabliert hat, nämlich Fear X, der quasi komplett davon weggeht und quasi so aus Standbildern besteht und auch so tranceartige Szenen dann implementiert, die ja sehr, sehr stark erinnern an das, was David Lynch in Lost Highway gemacht hat, ein Film, den wir ja auch schon besprochen hatten. Aber wenn ich ihn so am ehesten in der Stilistik und in dem, was er so zum Ausdruck bringt, vergleichen müsste, Bleeder, dann wäre es wahrscheinlich Bronson irgendwie, ja.
Okay.
Wie ist es bei dir? Ist auch
Idee? Boah, also kommt für mich mal sehr schwer zusammen. Also ich bewerte Film, zumindest retrospektiv, immer eigentlich so nach dem emotionalen Wert, der Film für mich so übrig gehabt hat. Ich merke mir da sehr schlecht oder sehr schwer einzelne Details oder irgendwelche deklarativen Sachen, wo ich dann sagen kann, okay, das ist passiert und das vergleiche ich jetzt mit dem, was ich gerade gesehen habe. Und dann komme ich irgendwie zu einem Ergebnis. Es ist für mich eher immer so diese emotionale Begegnung, die ich da meinetwegen mit Pusher habe. Und wenn ich mir dann so Neon Demon anschaue und irgendwie, oder auch einen 4X anschaue, dann bekomme ich das immer schon schwer zusammen. Also das sind schon Stilrichtungen, die sich für mich erstmal auf der Oberfläche unterscheiden, aber dann auch in dem unterscheiden, was das Ganze mit mir macht. Ich finde es wirklich schwer. Ich finde, da ist wirklich ein harter Cut. Ich finde es interessant. Ich finde Filme wie irgendwie Valhalla Rising oder Bronson und Neon, die mir super, finde ich hervorragend. Jetzt soll auch in Cannes, glaube ich, dann sein neuer Film uraufgeführt werden. Name, Titel ist mir leider entfallen, aber da wird was kommen. Keine Ahnung, in welche Richtung der Film geht. Aber es wird ja auch immer gesagt, dass ja so diese 90er-Filme oder Anfang der 2000er-Filme so ein bisschen Refns Leben oder Refns Gefühl in New York, in Kopenhagen und so weiter widerspiegeln sollen, dass er da irgendwie so eine biografische Begegnung schafft, um einige Dinge zu verarbeiten und einfach mal irgendwie künstlerisch umzusetzen. Ist mir im Prinzip völlig egal. So die Person oder die Persönlichkeit Refn ist mir jetzt auch nicht wirklich sympathisch, beschäftigt mich jetzt auch nicht unglaublich. Ist ein Name, ich finde interessant, was der macht. Aber ich sag mal so, dieses Frühwerk, so diese erste Phase Refns, das ist dann doch für mich das, wo ich dann schon immer wieder zurückkehre, weil es halt irgendwie einfach ist und weil es in seiner Einfachheit dann doch irgendwie was für mich übrig hat, was ich sehr interessant finde, wie zum Beispiel irgendwie von Köhn Mortier Extrama. Das ist genauso dieser Abstiegstourismus, dieses Begeben in das Abseitige, in etwas Unerhörtes, was so klein ist, dass es eigentlich das Interesse irgendwie von irgendwelchen Filmen und Studios und viel Geld und Budget verliert, aber dann doch hier gezeigt wird und dann auch noch einfach gut gemacht ist mit einem coolen Cast, mit einem tollen Schauspiel. Und wenn man da so ein bisschen was für den Film und für Menschen und für die Menschlichkeit an sich übrig hat, in irgendwelchen urbanen Räumen unserer Zeit, die vielleicht nicht gerade zu den Schönen und Reichen gehören, dann finde ich es immer wieder interessant. Ja, catcht mich immer wieder.
Geht mir tatsächlich auch so. Ich habe ja gesagt, dass ich gerade so ein bisschen am Aussortieren bin meiner Blu-Rays. Und Bleeder ist ein Film, der es in meine Sammlung nicht reinschaffen wird, der verkauft wird. Im Gegensatz zur Pusher-Trilogie, die natürlich drin bleibt, weil ich auch diesen Sozialrealismus bei Reven generell am interessantesten finde. Und das sind auch die einzigen drei Filme, die von Reven drinbleiben werden in der Sammlung im Großen und Ganzen. Weil ich auch mit fortführendem Leben irgendwie immer weniger diese Überstilisierung, was ich gar nicht negativ bewerten möchte, aber das irgendwie immer weniger mag, so persönlich. Ich finde, Bleeder an sich ist im Vergleich mit Pusher, der motivisch und in seiner medienrezeptionistischen Art und Weise fast schon interessantere Film, aber wirkt auf mich eben durch dieses Zurschaustellen dieser Wirkung von Medium auf Mensch und dann von Mensch auf die Wirklichkeit sozusagen fast schon so experimenthaft und fast wie so eine theoretische Schrift, die mir jemand in Filmform irgendwie vorgebracht hat, was ich gar nicht negativ bewerten will. Ja. Es macht mich einfach nicht so wahnsinnig an, wie das der rohe Pusher macht oder die ganze Trilogie im Prinzip. Und deswegen finde ich diesen Film hier fast interessanter als die Filme der Pusher-Trilogie, aber für mich persönlich nicht unbedingt besser. Deswegen, ja.
Genau. Okay.
Das vielleicht so als mein persönliches Abschlussstatement, weil ich habe gar nichts mehr.
Ja, so viel habe ich auch nicht. Ich habe auch tatsächlich bei der Vorbereitung mitbekommen, dass es interessante Themen gibt, aber dass der Film dann doch mit, ich glaube, nur 94, 95 Minuten Lauflänge doch sehr limitiert ist an Dingen, auf die man jetzt irgendwie großartig eingehen könnte, irgendwie an Metaebene, die wir jetzt hier ausschlachten können, über die wir noch diskutieren und reflektieren könnten. Ist sehr simpel gehalten, wobei, wie gesagt, in der Erzählung an sich es da ja schon eine kleine Besonderheit gibt, wie gesagt, mit dieser Überlagerung von zwei unterschiedlichen, du hast genannt von dieser Genre-Hybridisierung, ist schon eine interessante Sache, aber an sich muss ich sagen, dass ich soweit mit den Themen auch durch bin.
Na herrlich, dann war's das quasi. Das war unsere Besprechung zu Bleeder von Nicolas Winding Refn aus dem Jahr 1999. Wie gesagt, wir haben das Mediabook von Tiberius Film gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland noch weitere erhältliche Blu-rays oder so davon gibt. Scheint die einzige zu sein, ne? So,
Also ich habe mal geguckt, ob man den Film irgendwie im Streaming, vielleicht auch auf YouTube oder noch irgendwie auf Scheibe bekommt. Aber es gibt derzeit nichts. Also wirklich nichts, es sei denn, man hat, wie gesagt, sich irgendwann mal so ein limitiertes Mediabook oder eine Blu-ray oder so geschossen, wie man den Film gucken könnte. Also ich habe nichts gefunden.
Im Streaming auch nicht?
Also, ja, ich gucke im Streaming, da gucke ich eigentlich nur, weiß ich nicht, bei Netflix und Prime und dann war es es auch schon. Wenn man da jetzt in irgendwelche anderen Streaming-Dienste geht, die vielleicht so ein bisschen mehr für den Indie-Film oder für kleinere Filme ein Herz haben, dann wird man vielleicht fündig werden, aber auch dieses Tiberius Artwork Cover B ist beispielsweise auf 666 Ausgaben limitiert. Das wird es, glaube ich, alles nicht mehr geben. Und wie gesagt, dann auf den großen Streaming-Plattformen auch nicht. Also ist relativ rar gesät. Ich weiß nicht, ob da nochmal irgendwann was kommt. Vielleicht kommt nochmal die Refn-Box, wo dann alles rausgeschossen wird. Das könnte ich mir vorstellen. Aber so lange ist das ein Film, der derzeit relativ schwierig zu ergattern ist. Wobei ich auch sagen muss, ich habe den Film zu seiner Zeit, also damals, weiß nicht, vor 5 Jahren oder so, ganz einfach und relativ günstig bekommen im Mediabook.
Ah ja, ich glaube, ich habe auch nur 20, 25
ja,
oder sowas.
Das kommt bezahlt. Hin, ja, genau.
Ist relativ überschaubar. Ja, das heißt, wenn ihr euch den Film besorgen wollt, dann in dieser Mediabook-Variante von Tiberius, schaut mal demnächst bei eBay vorbei. Eventuell ist da ein Angebot.
Absolut, ja.
Entsprechend. Wer da 40 Euro für verlangen, einfach. Ja. Nein, alles gut, wir machen da was Gutes aus, falls ihr Interesse habt. Bis dahin gucken wir einen anderen Film, zum nächsten Mal, den ich diesmal bestimmen darf. Und auch da ist die Version sehr, sehr wichtig, die ihr euch besorgen solltet, wenn ihr euch den Film besorgen solltet. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich Foxy Brown gesehen habe, aus dem Jahre 1974, von Jack Hill mit Pam Grier in der Hauptrolle. Und sagte ja, okay, wenn wir beim nächsten Mal über einen Film reden, der damit artverwandt ist, wissen die meisten vielleicht schon, um welchen Film es geht. Denn ein Jahr vorher hat Jack Hill auch schon mal einen Film, einen Blaxploitation-Film gemacht, im Jahre 1973, auch mit Pam Grier in der Hauptrolle. Und auch dieser Film ist eine große Inspiration für Quentin Tarantinos Jackie Brown. Wir reden beim nächsten Mal nämlich über Coffee von Jack Hill. Wie gesagt, 1973.
Ja.
Ich habe dir gerade die Blu-ray übergeben von Wicked Vision. Das ist auch sehr wichtig. Das ist nämlich die mit Abstand beste Version, die es in Deutschland gibt. Es gibt noch eine andere Standard-Blu-ray-Version von einem Label namens Studio Hamburg. Diese Version ist im Jahr 2020 erschienen, glaube ich. Greift zu der bitte auf gar keinen Fall. Ich würde euch wirklich empfehlen, euch die etwas teurere Version von Coffee zu holen. Das hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite hat Studio Hamburg sich gedacht, wir remastern diesen Film selbst nochmal digital und das sieht einfach unfassbar scheußlich aus. Die ganze Grobkörnigkeit, das ganze, keine Ahnung, diese ganze tolle Bildästhetik, die der Originalfilm hat, ist damit einfach verloren gegangen. Wicked Vision hat sich einfach das Master von Arrow Entertainment aus Großbritannien genommen und das ist die bestmögliche Version, das bestmögliche Master, was man von diesem Film bekommen kann. Und darüber hinaus, wenn ihr auf Bonusmaterial steht, solltet ihr auch die Studio Hamburg-Version meiden, denn da gibt es kein Bonusmaterial drauf. Es gibt noch nicht mal, und das ist etwas, was ich wirklich eigentlich heutzutage als absoluten Standard sehen würde, es gibt noch nicht mal Untertitelung, sowohl in Deutsch als auch in Englisch ist das nicht vorhanden. Bei der Ausgabe aus der Black Cinema Collection von Wicked Vision ist sehr, sehr viel dabei, was man sich da geben kann. Vor allem geht's mir aber wirklich um das Bildmaterial, was hier deutlich, deutlich schöner aussieht. Und ja, deswegen das nächste Mal Coffee 1973 von Jack Hill. Wir gehen in den Blaxploitation rein.
Ich glaube zum ersten Mal. Also ist jetzt eine komplette Neuheit für mich, sagt mir überhaupt nichts. Hier ist ein 24-seitiges Booklet von Leo Schlösser dabei. Ich glaube, die folgt uns sogar bei Instagram. Auch wenn wir da gar nicht mehr so aktiv sind. Aber ich glaube, wenn ihr das hört, dann habt ihr ohnehin den Weg zu uns gefunden und alles ist in bester Ordnung. Ja, ich bin gespannt. Ich hätte eigentlich gedacht, es kommt Clerks.
Ach so.
Ich war mir fast sicher, nicht Videothek, sondern Supermarkt, aber auch irgendwie so kleine Gespräche und so weiter und so fort, die aber auch so eine Metaebene bieten. Ich dachte, jetzt kommt, weil du hattest, glaube ich, schon immer mal Clerks erwähnt und wir hatten den auch schon mal gemeinsam geschaut. Ist schon ewig lange her, ich habe kaum noch Erinnerung. Aber ich habe so ein bisschen damit gerechnet.
Clerks ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ich habe tatsächlich im Zuge dieser physischen Medienfolge auch überlegt, ob wir nicht direkt nach Bleeder auch noch Clerks gucken könnten. Habe dann aber zufällig Coffee gesehen und dachte, ich will mal was anderes machen.
Ja.
Clerks kommt irgendwann nochmal.
Ja,
mit großer Sicherheit. Das wird super.
Dann, sehr schön. Machen wir so. Pam Grier ist Coffee.
Genau, die Raubkatze im Trick, der hat noch so einen Untertitel, der die Raubkatze heißt. Können wir das nächste Mal drüber reden, was das bedeutet. Genau, das aber dann in der nächsten Folge alles. Wir sagen ansonsten tschüss, macht's gut, ciao.
Ciao.